Bonjour mon ami. Frei nach Emmanuel Macron begeben wir uns heute so langsam in Richtung französischer Gefilde. Wir verschenken aber leider keine Rennräder. Die Dauphiné ist vorüber, die Tour de Suisse in einem Land, das zumindest teilweise Französisch spricht, ist gerade gestartet und kein geringerer als Tadej Pogacar lässt sich mal wieder blicken. Ob er es schafft, seinen Motor dort auf Temperatur zu bringen, ist nicht die Frage, es ist eher, ob die anderen es schaffen, nicht zu überhitzen dabei. Auf dem Weg dorthin treffen wir Neopro und Raketenpilot Tobias Müller, der uns diese Woche schon bei unserem Ride mit SRAM und Hammerhead begleitet hat und somit die Hälfte seiner Woche im Besenwagen verbringen muss. Wir hoffen, es ist die einzige dieses Jahr. Erstmal Dankeschön, dass du mitfährst. Mein Name ist Bastian Marx.
Mein Name ist Paul Voss.
Und meine Andi Stauff.
Nächste Runde Trainingrunde, gesponsert von...
Ich könnte jetzt dreimal raten, was ich gestern Abend gemacht habe, nachdem ich nach so einem schönen sommerlichen, nach so einer schönen sommerlichen Abendrausfahrt nach Hause gekommen bin.
Ein Spaghetti-Eis gekauft und ein Bier getrunken?
Ich habe mich schön in die Massageboots reingelegt. Weil das ist so eine der besten Sachen, die man im Sommer, egal ob man jetzt Rad gefahren ist oder auch nicht, machen kann. Abends schön nochmal die Dinger an, nach so einem heißen Tag draußen, wenn man viel unterwegs war, sind die Beine ja auch immer so ein bisschen angeschwollen. Es gibt nichts Entspannenderes als das. Und dann schön im Bett liegen, schön Black Roll Kissen noch im Nacken und dann zum Beispiel jetzt gerade Fußball-WM gucken oder so.
Ich habe mal eine Frage dazu. Ich habe die Teile ja nicht. Irgendwann muss ich mir die wahrscheinlich auch mal besorgen, nachdem ihr mir das immer schmackhaft macht. Aber haben die auch so einen gefühlten Massageeffekt? Also, dass das so Lymphe rausdrückt und einen gewissen Druck aufbaut, kann ich mir ja vorstellen. Aber du merkst da auch so eine Bewegung? Mhm.
Ja, es gibt verschiedene Modis. Und dann gibt es ja so Luft. Wie nennt man die Dinger?
Kammern.
Kammern. Und die, genau, die blasen sich in unterschiedlichen Formation dann auf und genau, also ich habe da auch schon alles durchgetestet, ich bin ja ein Riesenfan davon und ich bin da jeden Abend drin und habe gerade auch eher das Gefühl, dass ich nicht aufgeschwemmt bin, aber es liegt eher an meinem Gewicht als an der Wärme. Genau, aber ja klar, die hat verschiedene Funktionen.
Ich bin schon wieder interessierter. Ja, ich hatte mir ein anderes Produkt noch angeguckt bei Black Roll, was jetzt so neu im Sortiment war und eine Weile lang ausverkauft, aber jetzt scheinbar wieder zu holen. Das ist so ein, dieses Thermopad. Und das macht gerade nach unserer Diskussion hier über Skoliose und mögliche Behandlungsmöglichkeiten, was nämlich Muskelverhärtungen angeht, enormen Sinn, auch wenn es warm ist. Es gibt hier ein wieder aufladbares Wärmepad, nicht nur so ein Wärmepflaster von Black Roll. Und das Teil hat eine absolut definierte Temperatur von 43 Grad. Und das ist eben nicht irgendwie zufällig, sondern super sinnvoll, weil das eine sehr gut aushaltbare, tolerierbare Temperatur ist und trotzdem sehr gut, weit, möglichst optimal in die Tiefe geht und deine Muskeln dahingehend so ein bisschen entspannt.
Aber wo kann man das alles auflegen? Also wo würdest du es jetzt auflegen?
Ja, untere Rücken zum Beispiel. Also so kam ich jetzt eben auch drauf in der Diskussion mit Tobi. Gehen natürlich auch Beine, Nacken, Radfahrer immer sehr sinnvoll. Oder du hast eben einseitige Probleme, dann weißt du, wo die sind. Pack's drauf.
Ja, checkt doch einfach mal aus, welche Produkte für euch interessant wären. Bei Black Roll findet eigentlich jeder was für Beschwerden oder Vorlieben. Deswegen geht mal auf blackroll.de und mit dem Code Besenwagen gibt es dann auch 10% Rabatt auf alle Produkte außer dem Zelt.
Fossi, ich hoffe, du bist nicht kränker geworden.
Nee, ich bin gesünder geworden, tatsächlich.
Fossi, gestern gelben gezogen, mit Attest wegen Bauchweh, nicht bei Bundesjugendspiele mitgemacht mit SRAM und Hammerhead.
Ja, tat mir leid, weil, also tatsächlich, oft sagt man das ja nur so, weil anscheinend die Körbelrunde ja schön gewesen
ist. Du sagst es also oft nur so.
Wer sagt, dass die schön war?
Nein, ich hatte ja von, also zumindest hat mir das mein Besen und Gravel Podcast Co-Host gesagt, dass sie schön ist. Ich weiß nicht, ob, war sie schön? War es schön?
War zu wenig Gravel. Hätte ich auch mit dem Rennrad fahren können.
Wie Tobi Müller.
Also wie Tobi Müller. Ey, Andi, aber so du kannst ja überall mit
also
Rennrad
man muss,
fahren.
Man kann jeden Gravel mit Rennrad fahren. Man muss dazu sagen, Paul war wenigstens zum Hallo sagen da. Also ja. Ehrenwert. Er ist nur nicht mitgefahren dann, weil er muss seine Form schonen.
Ja, aber Andi, ich will demnächst, ich habe viel längere Einheiten auf der Uhr, können wir gerne mal zusammen in die Eifel ein bisschen Radfahren. Aber immer vorderer gleiche Höhe. Also auch ich meine Offroad, ne? Also Gravel, soll ja auch schön sein.
Ja, wenn wir bergab fahren, ist kein Problem.
Und die andere Passage lässt du dich quasi also fahren.
Wir können uns in der Eifel treffen, du kannst da hinkommen und dann können wir zusammen zurückfahren. Von da aus geht es nämlich fast nur geradeaus und bergab. Also das könnten wir vielleicht noch hinbekommen.
Im Folgenden besprechen wir den Karoo von Hammerhead. Ihr solltet wissen, dass SRAM und Hammerhead Sponsor und Unterstützer vom Besenwagen sind. Vielen Dank fürs Anschieben vom Besenwagen.
Aber ja, trotzdem, wie war der Ride? Also hat.
Ja, war cool.
Wir haben natürlich, sagen wir mal, die zwei schönsten Reihenschleifen, die wir so direkt vor der Haustür haben, haben wir mitgenommen. Jetzt nicht 100% Gravel natürlich hier. Und ja. Ich war erstaunt, dass in den jeweiligen Naturschutzgebieten so wenig los war. Wir waren, glaube ich, spät genug an dem Tag. Es war ganz nice. Sind gut also durchgekommen.
Schöne Abendrunde. Und das letzte Mal, als ich da lang gefahren bin, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, war ich auch mit Basti unterwegs.
Wir haben die Fotos
nochmal spät abends, hatten wir uns gedacht, fahren wir nochmal nach Düsseldorf ein Eis essen. Und auf dem Rückweg, weiß ich noch, waren wir ein bisschen spät. Da war es dann dunkel. Und da übrigens gleiche Strecke fast, nur mit dem Rennrad.
Ja.
Also geht auch.
Geht auch. Ich glaube, könnte sogar selbe Reifen wie Tobi Müller gewesen sein gestern. Was bist du gefahren, Vittoria?
Ich damals? Nee, boah, weiß ich nicht. Auf jeden Fall mehr als 28 mm hatten die nicht.
Ja, okay. Natürlich nicht, ja.
Okay.
Ja gut, es ist ja echt schon lange her, ne, muss man sagen. Also da waren 28 noch so das Go-To-Breite.
Ja, also wir bedanken uns natürlich nochmal bei allen, die da waren und beim Beanlab, die uns wieder ein Riesenblech frisch gemachte, noch warme Zimtschnecken bereitgestellt haben. Ein paar Camos und wer um 19 Uhr noch wollte, hat auch einen Kaffee bekommen, haben auch einige in Anspruch genommen.
Echt?
Dazu,
oh, ja,
Tobi Müller zum Beispiel,
den war der erste gebraucht, den Espresso. Zwei Zimtschnecken, zwei Bier und ein Espresso. Das hat dann gereicht für die letzten 18 Kilometer.
Nice. Also, alles keine Hunger hast, ja?
Nee, ich hatte noch einen Morten dabei, ein Gel auch, das habe ich dann nicht mehr gebraucht, aber schon so eine Mentholflasche hatte ich. Also den Drinkmix und dann Menthol rein, kann ich bei warmem Wetter, wie gesagt, kann ich nur empfehlen.
Fertig gemacht. Natürlich auch Dank an unsere Partner von SRAM, Johanna Alwiese und Heiner, die immer parat stehen für uns und das so ein bisschen mitorganisiert haben. Und wir hatten ja, das hatten wir beim letzten Mal auch schon, dieses Mal wieder die Möglichkeit für so ein paar Mitfahrer die Hammerheads zu testen. Auch einige in Anspruch genommen und ich habe das auf jeden Fall letzte Woche zum ersten Mal so richtig gemacht. Ich hatte erst seitdem einen oder so 2-3 Tage vorher. Und ich habe versucht, die Strecke von unserem Ride zu testen und zu gucken, ob da noch irgendwelche Unwägbarkeiten sind. Sind tatsächlich irgendwie zwei Baustellen gewesen, die man nochmal umplanen musste. B, habe ich versucht, das Ding mal auf Herz und Nieren zu testen und bin dann auf dem Weg, fahre ich ja nicht so viel Gravel, da dann mal richtig Gravel gefahren, irgendwo, wo ich noch nicht war und wo es auch so ein bisschen hoch und runter geht, da an der Wupper, und bin B, mit unserer Route bis zum Beanlab gefahren, habe dann mit Ride die Route gewechselt auf eine andere, die ich da schon in irgendwelche unwegsamen Gelände gemacht hatte, zur Wupper. Diese Route habe ich dann drauf gemacht, dann habe ich sie nochmal auf der Hammerhead-App bearbeitet, während ich unterwegs war, habe sie umgedreht, bin sie falsch rumgefahren, wieder zurück zum Beanlab und wieder zurück auf die erste Route geswitcht und da nach Hause gefahren. Also
klingt kompliziert.
Ja, schon mal so alles ausgetestet, was man so theoretisch unterwegs machen könnte, wenn man Trouble hat, und es hat alles sehr reibungslos geklappt. Zusätzlich bin ich ja meinen kleinen Wahoo gewöhnt und der ist im Wald, kannst du ihn wirklich einfach nicht gebrauchen, wenn du nach Route fährst und nicht nur nach Augen. Und da ist es schon wirklich eine andere Nummer, wenn du ein gut beleuchtetes Farbdisplay hast, was du mit zwei Fingern auch größer und kleiner machen kannst. Das war schon ein gutes Erlebnis.
Ich war auch skeptisch, aber also wegen der Größe vor allem. Aber ich finde, die ist noch genau richtig. Und dann habe ich auch nach ein paar Mal gedacht, okay, jetzt kommen hier so Pop-ups. Die sind ja nervig, war ja damit in der Toskana unterwegs und hatte die ein oder anderen Anstiege mit drin. Aber du kannst die einfach mit so einem Swipe entweder wegwischen, wenn es dich nervt, geht super easy. Oder du ziehst es hoch und dann hast du mehr Details für den Climb. Das war für mich besonders wichtig, weil ich musste mir das ja gut einteilen, wie ich da fahre. Nee, hat mich voll cool
überzeugt. Du kannst ja auch ausschalten, ne?
Ich habe auch direkt noch so ein Ding gekauft für meine Eltern. Die machen ja gerade ihre erste Grand Tour dieses Jahr. Die umranden ja Deutschland mit dem Fahrrad, machen Bikepacking und dann habe ich denen direkt so ein Teil noch gekauft, damit sie auch besser navigieren als mit der ollen, mit dem ollen Ding, was mein Vater vorher noch drauf hatte. Ja, und die sind zumindest schon mal die erste Woche jetzt ganz gut
durchgekommen. Hat das noch Kabel gehabt, was er vorher drauf hatte? Ja, oder?
So ganz fein an den Zügen entlang gewickelt.
Um die Gabel gewickelt nach unten für den Geschwindigkeitssensor. Richtig nice. Wir haben zwei Hörerfragen bekommen. Eigentlich drei. Die dritte würde ich direkt hier anschließen, weil ich gerade schon über Kaffee und Beanlab und so weiter geredet habe. Es hat jemand nach unseren Kaffee-Setups gefragt, die wir zu Hause haben. Kaffee und Radsport, ein gerne bemühtes Thema von Profis und allen möglichen Leuten. Und ich fand es ganz lustig, weil ich ein komplett schrottiges Setup habe. Und also, ich bin absolut kein Siebträger-Typ. Ich trinke das total gern draußen, wundervoll, aber kein Bock zu Hause auf die Arbeit oder das Brimborium außenrum. Ich bin mit Wilma zusammengezogen. Wilma hatte einen Chibo-Vollautomaten, den man irgendwie für, weiß ich nicht, 160 Euro oder so kaufen kann. Das Teil läuft jetzt seit fast 6 Jahren bei uns im Haushalt. Ist grandios, meiner Meinung nach. Crazy gut. Und daneben so einen schrottigen Milchaufschäumer, der so einmal das Zeug rührt und dann irgendwie fertig und warm. Und damit mache ich so Latteart in den Vollautomaten Chibo-Kaffee. Wo natürlich ein paar gute Bohnen drin sind, ne, muss man sagen. Das ist mein Kaffeesetup.
Wie sagt man Minuspunkte Aura?
Ja, auf jeden Fall Radsport. Radsport direkt mal mit negativ reinstarten ins Gespräch im Group Ride.
Ah ja gut, aber also wenn du mit den Laufrädern ankommst, die du sonst immer in deinem Rennrad drin hast, ich finde,
Habe ich einen guten Puffer.
Hast du einen guten Puffer, weil du fährst auch silberne Nabel, das ist ja
Chrome.
Ja, genau. Ich finde, das sind schon so viele Karma-Plus-Punkte, da kann man die Kaffeemaschine auch schon schieben. Weil besser eine gute, schlechte Kaffeemaschine als eine schlechte, gute. Weißt du, ich meine?
Okay. Schlecht eingestellte, meinst du?
Ja, schlecht eingestellte. Also, weil es gibt ja so ganz viele Cafés, die ja auch sowas wie Siebträger dastehen haben. Aber da würde ich, glaube ich, lieber aus einer 160-Euro Chibo Vollautomaten Kaffee ziehen als aus dieser Siebträgermaschine, weil ja, da glaube ich seit längerem schon jemand nicht mehr geputzt hat und oder noch nie eingestellt hat. Ja. Von daher.
Mich wundert eigentlich, dass ihr als erfolgreiche Podcaster immer noch Kaffee selber macht. Also ich habe ja jetzt nur noch schon eine Showküche zu Hause und in einem Ghost Kitchen, keine Ahnung, was da los ist, wer da den Kaffee macht. Nee, ich geh einfach immer zu Backwerk jeden Morgen. Backwerk, Schokobrötchen.
Eben gerade warst du noch Starbucks. Kaffee.
Nee, ich habe hier nur ein Backwerk, wo ich wohne.
Jomas.
Ich bin in einem Viertel, da gibt es kein Starbucks.
Also ich weiß ja, wo du wohnst, Andi, und ich weiß, dass es bei dir auch guten Kaffee gibt. Aber
wir lassen das mal so stehen.
Kanntet ihr den Begriff Ghost Kitchen?
Ja, natürlich.
Das ist bei reichen Leuten, oder was? Wenn es einfach nur schön aussieht.
Ja, dann gibt es meistens
noch eine richtige Küche, die sieht aber nicht so ghostig aus und
da sind Angestellte.
Und da gibt es noch einen Eingang für. Ja. Habe ich auch. Ja. Also ich
dann gibt es einen Pass auch, quasi. In solchen Häusern gibt es dann auch einen Pass.
Ja. Ich hab eine richtige Siebträger und vorhin noch gerade wieder Bohnen gekauft. Und,
gut eingestellt oder nicht gut eingestellt?
Schon so mit Abwiegen. Also ich stelle es einmal ein und ich lege dann schon auch jedes Mal beim Ziehen quasi eine Waage drunter, um halt die Grammzahl zu bekommen, aber ich time es jetzt nicht jedes Mal. Also es gibt ja Leute, die timen das dann noch, oder bevor die ja irgendwie, bevor die tampern, machen die irgendwie noch mit so einem Ding, was du oben auf dem Kopf auch machen kannst. Weißt du, diese kopfgraue Sache, gibt es auch für einen Kaffee, wo du so Kaffee irgendwie noch so auflockerst. Was weiß ich, dann mache ich alles nicht. Ich mache so nach Gefühl, temper ich das Ding. Kaffee schmeckt okay, ich mache auch keine Latteart. Bei mir ist gute durchschnittliche Qualität. Ohne Schnickschnack. Aber ich könnte nicht ohne. Und wenn ich auf Reisen bin, habe ich Aeropress immer mit dabei. Also ich schon. Krass. Da habe ich sogar unterschiedliche Größen auch.
Okay. Ja, gut, ganz ehrlich. Auf was achtest du so bei Bohnen?
Ganz ehrlich, morgens um 4 vor irgendeinem Gravel-Rennen, was relativ häufig vorkommt, haben noch nicht so viele Cafés auf. Mhm. Da muss man sich
das
schon selbst
versorgen. Das ist ein Argument.
Ja, das stimmt.
Ja, ich mag es eher so ein bisschen fruchtiger. Aber
das habe ich mir gedacht.
Aber ich kann das nicht selber entscheiden. Ein stetiger Kampf und jetzt gerade sind es wieder leicht nussige Bohnen.
Okay. Das ist das, was man in guten Cafés immer gefragt wird. Wollt ihr die fruchtige Mischung oder den
schokoladigen? Ja, witzig ist, wenn du es gefragt wirst, aber dann einen Kaffee bestellt und die dann quasi für dich entscheiden, was du nimmst. Und wenn du dann was anderes willst, dann ist Drama. Auch in Düsseldorf gibt es einen Kaffee, wo das so ist.
Beim Backwerk fragt dich das keiner.
Gut, da fragt dich auch gar keiner irgendwas.
Wir haben noch anderes Feedback bekommen. Und zwar auf die Debatte teures Auto, teures Fahrrad hinten drauf. Kamen ganz viele Bilder. Vielen Dank schon mal dafür. Waren echt ein paar geile Fotos dabei. Mein Favorit, den hat Michael geschickt. Da war nämlich vor die Ridley-Maschine, die er hinten drauf hatte, war da noch so ein altes Herkules-Stadtrad draufgestellt. Also damit gleicht man es quasi wieder aus. Und das fand ich geil, weil das genau das gleiche Fahrrad hatte ich früher auch. Also danke nochmal für die vielen Einsendungen. Vielleicht können wir das nochmal irgendwo auf Social Media oder so teilen, wenn die Leute damit okay sind. Weiß ich nicht, muss man
ja
wahrscheinlich.
Ja, wir haben ja gesagt, anonymisiert. Du hast erstmal direkt Namen rausgehauen.
Ja, gut, Michael. Also.
Michael.
Ist von der Redaktion geändert, der Name.
Ja. Also, mein Favorit habe ich heute reingeschickt: Alpina B3 mit De Rosa und Pinarello innen drin, aber.
Ey, ich habe. Also, dieses. Ist keine Autowerbung jetzt, für dieses, aber. In Berlin war so Alpina, also ich kenne das halt, weil ich mich für Autos, also ich mich einfach interessiere, aber das ist hier auf jeden Fall ein Thema in Westdeutschland.
Und in B3. Berlin gibt es sie nicht.
Also nee, siehst du auf jeden Fall, also siehst du keine neuen.
Ja.
Und hier ist, also hier, wo ich jetzt auch bin in Düsseldorf, ist das richtiges Thema. Und ich kenne jetzt auch einige Leute, die so ein Auto fahren. Da war ich sehr überrascht. Also das, das scheint so ein richtiges Ding zu sein, unter Leuten, die mit Rad fahren, was zu tun haben. Und ich fand auch schön, dass wir ein Foto bekommen haben, was Klischees wirklich vollstens erfüllt hat. Porsche mit S-Works obendrauf.
Mhm.
Und wahrscheinlich, ich denke mal, er hört zu oder sie hört zu, die das geschehen haben, eventuell auch Zahnarzt oder irgendwas Zahnmedizin in die Richtung bestimmt auch.
Das ist aber jetzt, das ist einfach nur ein Guess.
Ist einfach nur ein Guess, ja. Das weiß ich natürlich nicht, aber das war auch sehr schön, ne? Bitte nicht zu ernst nehmen.
So, jetzt vielleicht nochmal kurz zu unseren zwei wirklichen Hörerfragen. Eine kann ich direkt aufklären mit einem Mini-Referat, die andere bedarf hier einer kleinen Besprechung. Heute hat Cornelius noch gefragt, was eigentlich bei Marc de Mar los ist, weil er irgendwie über eine Diskussion hier drauf gekommen ist, wie ist das eigentlich so mit Nationalitätswechseln und so weiter, und hat dann hier und da mal recherchiert und ist drauf gekommen, dass Marc de Mar, der für das ein oder andere Team Profi war, back in the days, ich habe es jetzt gar nicht mehr aufrecherchiert, wo der eigentlich überall war.
Ja, Rabobank, der United Healthcare und so. Also.
Ja, genau.
War mal mein Teamkollege auch.
Ja, bei was?
Bei Quickstep.
Quickstep, ja.
Ah ja,
okay. Ich mag dem auch einige Überschneidungen gehabt.
Naja, auf jeden Fall ist Cornelius dann auf diesem Profil darüber gestolpert, dass der irgendwie sowohl niederländische Staatsbürgerschaft, dann Curaçao, niederländische Antillen und USA hatte in seiner Profilizenz. Es ist dann auch nur die Lizenz. Also ich habe Marc de Mar einfach gefragt und er hat das auch ausführlich erklärt. Hat dann gesagt, Curaçao ist ja ein autonomer Teil der Niederlande. Es ist einfach so ein Überseedepartement, wie man da bei den Franzosen sagt. Er hatte aber einfach die ganze Zeit einen niederländischen Pass. Ist aber, da sein Vater plus dessen Frau lange Zeit auf Curaçao gelebt haben, war er dort selber sehr oft, vor allem über den Winter, und hat somit irgendwann, weil die UCI-Statuten sagen, man muss für das Land starten, in dem man wohnt, und er die meisten Residence-Tage auf Curaçao hatte, ja, vielleicht Andi schüttelt ein bisschen im Kopf, wer das hier auf YouTube guckt, kann es sehen, hat er sich eine Curaçao-Lizenz gelöst, hat natürlich aber auch selber sofort dazu gesagt, dass Curaçao zu dem Zeitpunkt auch noch ein eigenes olympisches Komitee hatte und er natürlich auch so ein bisschen drauf abgezielt hat, die Olympischen Spiele mitzufahren. Das wurde aber irgendwann aufgelöst, dieses Olympische Komitee. Somit kam er nicht mehr dazu, das zu machen, ist dann aber erstmal auf dieser Lizenz geblieben. Plus im Jahr 2013, ich muss es jetzt nochmal nachschauen, genau, also bis 2010 hatten die irgendwie ein eigenes Olympisches Komitee, aber 2012 waren die London Olympics und dann war es schon zu spät. Obwohl er, glaube ich, er schreibt das hier, bei den Panamerikanischen Games in Mexiko 2011 gewonnen hatte und theoretisch sogar qualifiziert gewesen wäre, ist er aber für die Niederlande nicht qualifiziert worden, weil er zu schlecht war. Nicht mitgenommen waren. Und 2013 hat Curaçao, wo er meinte, ja, die sind dann jetzt, was Ämter und Lizenzbewilligung und so weiter angeht, auch teilweise nicht die schnellsten, das irgendwie zur Saison hin nicht auf die Kette bekommen, ihm rechtzeitig eine Lizenz auszustellen. Und dann hat sein Team damals, United Healthcare, was Andy schon oder Paul eben schon richtig gesagt hat, irgendwie über einen amerikanischen Verband schnell eine Notfalllizenz für ihn gelöst, was in irgendeiner Form möglich war. Und so kam das zustande. Also es waren gar nicht, wie Cornelius meinte, irgendwie so super politisch bedingte oder vom Athleten unbedingt so gewollte Nationalitätswechsel, sondern es waren eigentlich nur Standorte der Lizenz, auf der er gefahren ist. Ich hoffe, das macht es nicht komplizierter, als es vorher war. Mm. Aber das,
ja, ist so ein bisschen Story durchmischt gerade, ne?
Von Marc de Mar.
Vielleicht hätte er aber auch besser die Sportart gewechselt, so wie die Fußball spielen, hätte er vielleicht bessere Chancen gehabt bei,
ja,
stimmt, Olympia mitzumachen. Nee, Quatsch. Also es geht ja jetzt hier um die, wo löse ich meine Lizenz? Und die löst man immer da, wo man wohnt.
Also so.
Das hat jetzt gar nichts mit der Nationalität zu
State
tun.
State of Residence hat. Aber den hat er halt genommen auf Curaçao, weil er da halt auch sehr viele Tage.
Ja, wenn er da zu dem Zeitpunkt gelebt hat, dann muss er auch eine Lizenz von dort ziehen. Das hat aber jetzt nichts mit der Nationalität zu tun. Also das würde jetzt auch für einen deutschen Fahrer, der beispielsweise in der Schweiz oder in Österreich lebt, zutreffen. Es gibt ja viele Fahrer, die gerade in Andorra leben. Also der andorrianische Radsportverband hat, glaube ich, so viele Lizenzen ausgegeben in den letzten Jahren wie vorher noch nie.
Wobei die ja dann trotzdem für ihr Land bei Weltmeisterschaften
Und ich glaube, da gab es dann bei Marc de Mar jetzt an dem Beispiel eben durch die Verbindung von Curaçao und den Niederlanden eben nochmal die Möglichkeit, vielleicht da und zu fahren. Eben keine Ahnung. Aber das hat jetzt nichts mit
Dieses nationale Olympische Komitee, was da auch für ein paar Jahre existiert hat und dann eben nicht mehr existiert hat. Gibt es da nochmal so diesen Twist in der Story.
Ja, aber interessant, wie man auf sowas kommt.
Ja, stimmt. Jetzt noch eine Frage, oder willst du dazu noch was
sagen? Ja, wo wir gerade bei Nationalitäten sind, ich war letzte Woche im Urlaub und da war ich einen Tag, bin ich auch mal kurz durch Monaco quasi gefahren und da läufst du da so rum und das ist so random, also Michael Matthews ist mir entgegengekommen mit Family und dann Primoz Roglic ist mit mir durch den Supermarkt gegangen, mit Family. Das ist so, du siehst auch irgendwie so Leute da in so normalen Klamotten, die sahen natürlich aus wie Radfahrer, also irgendwie erkennst du Radfahrer immer. Das ist so wie, man erkennt irgendwie auch so, also Landsleute immer überall im Ausland. Und so erkennst du natürlich auch Radfahrer. War witzig auf jeden Fall.
Um das nochmal auf den Punkt zu bringen, die Nationalmannschaft von Monaco könnte also mit einem eigenen Olympischen Komitee bei den Olympischen Spielen eine stabile Radsportmannschaft an den Start bringen.
Nee, das funktioniert so nicht, Basti.
Ja, nee, das funktioniert so nicht. Weil, die habe ich übrigens, die sieht man da relativ viel rumfahren mit ihrem nationalen Kit, die monegassische Nationalmannschaft. Ja, einfach nur so ein kleiner, fand ich witzig.
Weiter geht's. Jennifer will wissen, es gibt ja immer mehr Stürze im Radsport oder zumindest wird das ein bisschen mehr thematisiert. Safety, dies, das. Eigentlich so gut wie jede Folge Besenwagen. Jetzt nun wieder. Könnte es auch sein, dass das an weniger Rennpraxis der Fahrer liegt? Weil früher wurde ja viel mehr über Rennen vorbereitet und die Leute sind mehr Rennen gefahren. Und heute wird viel ausgewählter eingesetzt. Da will ich direkt mal sagen, das betrifft jetzt auch gar nicht so viele Fahrer, glaube ich, die sehr ausgewählt eingesetzt werden.
Ja, ich glaube, so die Anzahl der Renntage ist schon ein bisschen zurückgegangen, aber ich würde jetzt mal sagen, nicht so sehr, dass das sich wirklich darin widerspiegelt. Also man kann schon sagen, dass die einfach in den Nachwuchsklassen da deutlich weniger Starter an den Rennen haben. Und dass da wahrscheinlich auch so ein bisschen das Fahren im Feld und so drunter leidet. Ich habe das auf jeden Fall in den letzten Jahren beobachten können, dass Leute, die teilweise aus, ja, also du wirklich schon über Nationalmannschaft also als Juniorenfahrer in der Nationalmannschaft waren, dann in die U23-Klasse reingekommen sind, wo es dann noch deutlich internationaler wird und da ja zum ersten Mal so richtig Probleme bekommen haben, auch in so großen Feldern zu fahren. Das kann schon was damit zusammenhängen, aber es sind, glaube ich, einfach viele Faktoren, die da zusammenkommen. Ne? Also so wie die Straßen heute gebaut werden, es gibt einfach viel mehr verkehrsberuhigende Dinger. Ich weiß nicht, wie das deutsche Wort heißt. Mir fällt immer nur das Englische ein, Road Furniture. Das ist, glaube ich, so ein Ding. Und man muss natürlich sagen, auch die Geschwindigkeit ist ein bisschen höher, vor allen Dingen in der Spitze auch deutlich höher. Durch und neues Material, Aerodynamik etc. Also
viele Fahrer mit nicht so viel Rennpraxis fahren ja auch einfach direkt alleine vorne raus. Wie Tadej Pogacar heute. um keine Gefahr für die anderen zu sein.
Ich gucke immer nebenbei so ein bisschen den Live-Ticker. Der aktualisiert hier eigentlich immer nur weiter den Vorsprung von Tadej Pogacar.
Immer noch nicht fertig.
Doch, ist fertig. Ist im Ziel.
Okay. Boah, ich schon, ja, da kommen wir gleich zu. Aber wir können jetzt mal reindippen, oder? In den. Eigentlich eine gute Überleitung, oder? Fangen wir direkt da an. Live-Ergebnis anschauen.
Tour de Suisse, erste Etappe. Im Vorfeld hieß es immer so mit Fahrern, die da hingefahren sind: Ja, ist irgendwie dieses Jahr nicht mehr so schwer. So, die letzte Etappe wird irgendwie nur das GC entscheiden. Aber da hat sich Tadej gedacht: Nee. Machen wir doch schon am ersten Tag alles klar. Und ja, ich würde sagen, auf dem Papier sah die Etappe heute wirklich nicht so schwer aus. Sind jetzt auch nur knapp 3,5 Stunden unterwegs gewesen. Ich weiß nicht, was so Höhenmeter heute sagen, aber ja, so ultra schwer sieht das nicht aus. Und trotzdem hat es gereicht, um nach einem 80 Kilometer Solo mit 2,5 Minuten Vorsprung reinzukommen.
Drei?
Okay, dann hat es auch nicht ganz... Ne, hier steht jetzt 2,14 auf Carapaz.
Hier 2,5, 3
bei Joli.
Ja, doch, das hat sich echt nochmal geändert.
Ja. Also 2.500 Höhenmeter. Würde ich jetzt sagen. Paul, ist jetzt
ja,
eigentlich
und
nicht
die
so schwer,
halt,
ne? Aber
auch nicht am Stück.
War 41er Schnitt, also es war. Und auch nur 144 Kilometer. Also ja, schon eklig, würde ich sagen, aber. Hat jetzt, glaube ich, trotzdem keine erwartet,
jetzt,
dass das so auseinander fliegt, oder?
Genau, ist jetzt keine krasse Etappe, aber das ist halt schon, der Typ ist einfach, ja, keine Ahnung. Also ich meine, jetzt, ich habe es vorhin schon oft gesagt, ne, irgendwie liest man auch öfters mal, dass er irgendwie ein bisschen zugenommen hat, aber jetzt im positiven Sinne, also mehr Muskelmasse. Und du hast es heute auch gesehen, also der sieht schon, kräftig ist falsche Wort, wie sagt man? Also halt schon, also muskulös ist er auch nicht, aber du siehst es auf jeden Fall mehr
gesund.
Mehr,
siehst ja, gesund aus, war immer ein Kompliment früher.
Der hat immer noch immer noch
stärker sieht er einfach aus.
Ja, der hat immer noch so eine krass ausgezerrte Wade und wie der gerade ein Ziel auch gefahren ist. Das ist wirklich so Carapaz an Position 2 und Bagnoli, die wirklich so am Limit ins Ziel und Pogi halt so. Ja, gut. Also kommt halt rein, hat gerade noch ein Baguette geholt auf dem Weg, weißt du? Kommt nach Hause und zieht sich jetzt erstmal einen Kaffee, so ungefähr.
Ist ihm halt einfach zu so langsam krass. So, wenn kein anderer
schmeißt jetzt erstmal den Chibo-Siebträger. Nee, Chibo-Vollautomaten im Bus an.
Im Bus, ja. Im UAE-Bus.
Aber ist schon
mit krass. Mit Richard Mille-Aufkleber drauf.
Ja, ich bin echt gespannt, wie das bei der Tour wird,
ja. Ja, also gut, Tour de Suisse können wir jetzt noch nicht so viel drüber sagen. Sieht aber relativ klar aus, die Nummer. Dauphiné war zu Ende gegangen.
Nee, die heißt ja nicht mehr Dauphiné. Komm, lass einmal den richtigen Namen sagen.
Rhône-Alpes, Auvergne oder so. Auvergne-Rhône-Alpes-Rundfahrt.
Ja. Das musst du eigentlich, ich hatte letztes Mal schon gesagt, eigentlich für Andi die spannendste Rundfahrt sein, weil ich habe nicht so viel mitbekommen, aber war schon ein bisschen was los. Vom Ergebnis her und von den Verschiebungen in der Gesamtwertung. Ich glaube, die Rundfahrt war ja an sich, war wirklich wie so jeden Tag französisches Eintagesrennen vom Ergebnis her. Wenn man so sich die Ergebnisse jeden Tag angeschaut, hätte man sich aber denken können, irgendein französisches 1.1 oder 1 Punkt pro Rennen. So. aber ja, irgendwie eigentlich auch geil, ne? Weil das ist eigentlich ein Rennen mit extrem viel Prestige, als es noch Dauphiné hieß.
Und, ja, ich wollte gerade sagen, ne?
Als es noch Dauphiné hieß und ja, war ein krasser Rennverlauf so.
Ja, ich weiß nicht, ob ich mich an den Namen jemals gewöhnen werde. Der passt mir überhaupt nicht. Also ich finde auch
nach 2-3 Jahren.
Naja, weiß ich nicht.
Aber der ist schon umständlich.
Tour Auvergne, also den Zusatz, den wirst du ja niemals dazu sagen. Also. Naja, ja, es war auf jeden Fall ein interessantes Rennen mal. Im Vorfeld ist man ja eigentlich klar davon ausgegangen, dass das so ein 2-3-Kampf vielleicht wird. Alle waren gespannt, wie jetzt Texas aus der Tourvorbereitung letztendlich rauskommt und wo er dann steht gegen, oder wo Del Toro und Ayuso stehen, sagen wir mal so. Gerade Ayuso war jetzt davor längere Zeit raus. Del Toro, ja, eigentlich so wahrscheinlich nach Vingegaard und Pogacar so der Rundfahrer gewesen, bis zum Auftauchen von Paul Sexas, der die nächsten Jahre dominieren wird. Also man hat vielleicht schon mal so ein bisschen in die Zukunft schauen können, wie geht's weiter, wenn Vingegaard und Pogacar mal nicht mehr mit am Start stehen. Und hat ja dazu auch noch mal eine ganz neue Generation gesehen mit Luke Tuckwell, der natürlich durch eine Ausreißergruppe bedingt am Ende auf dem Podium gelandet ist, aber auch schon beim Giro der U23 auf dem Podium stand. Und ja, es war mal irgendwie erfrischend. Aber ja, so irgendwie, dass das jetzt so das letzte oder die Generalprobe vor der Tour de France ist, das Feeling hatte man irgendwie nicht. Also das liegt bestimmt auch am Namenswechsel, aber auch eben, dass einer der ganz großen Favoriten für die Tour jetzt noch gefehlt hat. Und natürlich dann auch das Ausscheiden, sturzbedingte Ausscheiden von Paul Sexas. Den Sturz selber hat man ja jetzt nicht gesehen. Ich fand schon häufiger dieses Jahr, dass der in Abfahrten sehr oft richtig krachen lassen hat, wo es nicht nötig war. Ja, wie gesagt, Sturzursache, wie auch immer, kenne ich jetzt nicht, aber hoffen wir mal, dass er sich davon jetzt erholen kann und zur Tour dann wieder fit ist und am Start stehen wird.
Ja.
Was denkt ihr? Denkt ihr, dass es ist ja irgendwie so ein bisschen so ein gefühlt auch ein Norden für ihn. Ist halt jetzt dieses Jahr, hat er so gar keinen Dämpfer bekommen bis jetzt. Ist ja schon ein Dämpfer, wenn man es so sieht, wie es jetzt so passiert ist, dass er halt auch nochmal versucht hat, irgendwie trotzdem weiterzufahren, dann aber gemerkt hat, dass es nicht geht oder dass er auch nicht mehr konkurrenzfähig ist. Ist ja, gut. Schon auch eine Erfahrung jetzt für ihn irgendwo. Und ja nicht die, dass er da jetzt wieder mit komplett ungetrübtem Selbstbewusstsein in die Tour de France geht, was ja einfach auch
erstmal
wieder was Neues ist.
An dem Tag, an dem er stürzt, fährt er ja natürlich mit Hilfe seiner Teamkollegen und wahrscheinlich hat er auch mal ein Sticky Bottle gehabt zwischendurch. Also jetzt nicht übertrieben, sonst hätten sie ihn auch disqualifiziert. Aber so im Rahmen, wie es alle machen, hat er 4 Minuten zugefahren auf die Favoriten. Mhm. Und ich glaube schon, dass ihm das im Nachhinein das nötige Selbstvertrauen geben wird. Ich würde mal sagen, der ist ja auch noch so ein bisschen er geht ja sehr, vielleicht auch noch mit einer gesunden Portion Naivität der Jugend geschuldet, an die ganze Sache ran. Und ich glaube nicht, dass ihn das jetzt so krass zurückwirft. Also ich hoffe, er... Ich
würde ihn auf jeden Fall mal ein bisschen vorsichtiger machen.
Vielleicht, ja, vielleicht. Also vielleicht auch nicht.
Im besten Fall.
Aber das sind Sachen, die er natürlich noch lernen muss. Ne? Wann lohnt es sich vielleicht, das Risiko zu nehmen, wann nicht? Also ich erinnere mich da vor allem an eine Abfahrt bei der Baskenland-Rundfahrt, wo er wirklich immer letzte Rille um jede Kurve gefahren ist, obwohl er eigentlich klar das Ding schon in der Tasche hatte. Hm. Das sind halt Sachen, die, glaube ich, so erfahrenere Rundfahrer nicht mehr machen würden. Und ja, keine Ahnung. Ich fand es sonst halt krass, ne, dass einfach jeder Schritt, jede Pedalumdrehung von ihm einfach irgendwo in der Presse kommentiert wurde, im Voraus, während dem Rennen, beim Ausscheiden, nach dem Ausscheiden. Also und das ist jetzt nur das, was wir so was ich in der internationalen Presse mitbekomme. Ich will gar nicht wissen, wie es in den Frankreich, in den TV-Übertragungen abgeht jetzt mit ihm. Und ja, ich hoffe, dass er da jetzt so ein bisschen nochmal Ruhe findet und sich erholt und dann halt, wie gesagt, in 2 Wochen geht es ja schon fast los, wieder am Start ist.
Okay, wir müssen uns langsam Richtung unseres Gastes bewegen. Wollen wir noch irgendwas zu diesen 2 ausstehenden Themen sagen? Wort von Art, nicht Tour de France. Es wird langsam ein bisschen blöd, ne, bei Wismar. So, jetzt Christian Niermann, nicht Tour de France, Wout van Aert sind schon 2 Personen, die so ein Team schon sehr positiv befeuern.
Ja, ja. Kann man nicht anders sagen, ne? Schon auf jeden Fall, also wie willst du das kompensieren, wenn ein Fahrer wie Wout van Aert ausfällt, der nicht nur für sich selbst, sondern auch für das Team einfach eine Riesenhilfe ist. Vor allen Dingen auch, weil er so aufopfern fährt für seine Leader, wenn er dann welche hat. Man hat jetzt vielleicht Christoph Laporte, der die Rolle einigermaßen ausfüllen könnte, auch nicht am Start. Da muss man, glaube ich, schon so ein bisschen umbauen und schauen, wie man das jetzt macht. Ich weiß nicht, ob dafür jetzt zum Beispiel Christian Niermann noch zur Verfügung steht oder ob man ihn da jetzt auch quasi gar nicht mehr ranlässt an sowas. Da wäre vielleicht das auch nochmal gut gewesen, eben die Erfahrung und die Kompetenz von Christian Niermann ausnutzen zu können. Die werden sich schon irgendwas ausdenken. Und aber klar, ist ein Riesenverlust jetzt, dass er da nicht mitfahren kann. Auch so ärgerlich irgendwie, ne? Auch im Training vorher gestürzt. Dann hat sich wohl die Wunde während der Tour Auvergne entzündet. Keiner weiß genau wie. Also er hatte wirklich war glaube ich kurz vor einer Sepsis, musste ins Krankenhaus und dann behandelt werden. Also für die Tour jetzt auf jeden Fall eine kleine Katastrophe für Wismar, ja, würde ich sagen.
Ja. Auf jeden Fall. Und dann auch eine kleine Mini-Katastrophe fürs Team Movistar, was es mittlerweile seit 46 Jahren gibt. Was echt krass ist, das erste Team bei Reynolds, quasi unter dem gleichen Management. Aber das Unternehmen Movistar hat Movie, wir hatten das Thema schon mal, Movistar.
Ja, Movie, Mobby, glaube ich, Mobbystar. Mobby,
ja. auf jeden Fall.
Gut gemerkt, auf jeden Fall.
Haben uns richtig gemerkt, hängen geblieben. Auf jeden Fall haben sie gesagt, dass der Konzern prüft den eigentlichen Vertrag, der bis Ende 29 geht. Andi. Wenn da steht, eigentlich bis 29 gültigen Vertrag, heißt das einschließlich 29 oder das heißt einschließlich 29?
Ich weiß nicht, wo du das...
Diese Formulierung, das finde ich immer so verwirrend. Sagen wir mal, bis Ende 29 sollte eigentlich gelten.
Eigentlich ist das die Formulierung.
Ja, also ich habe hier eine Quelle, die sagt, dass der Vertrag bis Ende 29 geht. Ja.
Okay, gut. Auf jeden Fall haben die jetzt bekannt gegeben, dass sie nach einem Co-Sponsor suchen oder idealerweise das Sponsoring gerne verkaufen würden an den anderen großen Geldgeber.
Abgeben. Ne?
Ja. Abgeben. Also man schätzt, dass die ungefähr 25 Millionen pro Jahr in das Team reinbringen, wahrscheinlich combined, ne? Also mit Frauen und Männern gehe ich davon aus. Und ist interessant, also ich habe dazu jetzt irgendwie auch ein, zwei Podcasts gehört, wo sie angeschnitten haben, Movistar strukturiert sich halt um, da irgendwie was Marketing und sowas angeht und will da halt raus aus dem Radsport. Was echt interessant ist, weil die waren ja auch in Südamerika mega groß, da sind sie ja mittlerweile auch schon wieder raus, was das Marketing angeht. Und jetzt halt eben auch bei Movistar, beim Team.
Ja, das erklärt auch die öffentlich relativ harsche Kritik an Heinrich Maas Giro-Auftritt. Henrik Maas. Es wurde von sportlich verantwortlicher Seite auf jeden Fall öffentlich nicht gut geheißen, dass er da nicht in der Lage war, im GC irgendwie eine Rolle zu spielen. Weil man sich da vielleicht mittlerweile halt auch denkt, gute Ergebnisse wären jetzt nicht schlecht.
Ja.
Vertragsjahr comes earlier as expected.
Ja, also ich meine, die haben jetzt theoretisch 3 Jahre Zeit, Nachfolgesponsoring zu finden. Ist jetzt auch nicht völlig utopisch, dass sie das schaffen. Und würde ja sowieso anstehen. Ne? Also die Vertragsverhandlung entweder mit Movistar um eine Verlängerung oder eben ja, wenn die, ist ja eigentlich gut, dass sie jetzt schon sagen, ey, wir würden da gerne raus und vielleicht können wir da jetzt auch den Einstieg erleichtern, indem wir uns dann vielleicht nochmal so ein bisschen das Budget teilen mit einem Co-Sponsor. Ich weiß nicht, also klar, ob das jetzt so eine Hiobsbotschaft ist, weiß ich nicht. Auf jeden Fall hat das Team jetzt in den nächsten 3 Jahren nicht nur sportlich eine Baustelle, sondern auf Sponsorenseite auch und wollen wir mal hoffen. Ich meine, Italien hat schon kein World Tour Team mehr, wenn jetzt Spanien da auch noch am Ende ohne World Tour Mannschaft steht. Wäre schade. Aber eigentlich habe ich ja so das Gefühl, kommen ja gerade auch wieder viele Unternehmen zurück in den Radsport und vielleicht ist das dann auch nochmal eine Möglichkeit, so ein Team jetzt auch nochmal ein bisschen aufzufrischen, weil ich glaube, da die Strukturen sind ja jetzt auch nicht mehr so die allerbesten.
Es sollte
man sieht ja so am sportlichen Werdegang der Mannschaft, ne, dass da irgendwas fehlt. Es liegt jetzt wahrscheinlich nicht nur am Budget und den Fahrern, die da unter Vertrag sind, sondern man muss natürlich auch mit der Zeit gehen und vielleicht die Arbeitsweise hier und da mal ein bisschen anpassen. Und das ist ja eine Möglichkeit. Ne? Siehe Decathlon bei AG Désert, einmal das Ding da aufgeräumt.
Ja, okay, aber das ist halt auch eine andere Unternehmensgröße. Ne? Was ich jetzt daran irgendwie...
Wer weiß, wer da reinkommt.
Also, ja, aber das Ding ist ja auch, dass... Also was ich mich gerade immer öfters frage, ist, wenn du in diesen Sport reingehen willst und sagen, du, für dieses Movistar-Team interessant, du siehst ja Potenzial, wo auch immer man das da sehen mag, aber du siehst ja Potenzial, dann reichen ja diese 25 Millionen im Jahr 29 schon rechtlich. Das heißt, wir reden dann wahrscheinlich im 29, wenn es kein Budget Cap geben wird in Zukunft, über ganz andere Summen, um überhaupt im Mittelfeld irgendwie mitspielen zu können. Und da fallen mir halt, dann irgendwann bleiben da halt auch die Unternehmen aus, die so viel Kohle überhaupt in so ein Marketingprojekt stecken wollen, über einen längeren Zeitraum, weil das nur bei 2 Jahre zu machen, macht ja auch keinen Sinn. Du musst ja eigentlich schon ein längeres Investment irgendwie da sehen. Und da redest du ja ganz schnell über, keine Ahnung, wenn du 5 Jahre allein nur machst, über 200 bis 300, vielleicht sogar 400 Millionen, die du in sowas reinstecken musst. Ja, das finde ich halt schon krass. Also so generell, ne, wo sich da der Radsport irgendwie hinentwickelt. Ob das jetzt gerade so diese stetige Entwicklung hin zu eigentlich kein Limit, ob das der richtige Weg ist. Also, weil ich glaube, untenrum wird es immer schwieriger, einfach.
Ja, 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 das auf jeden Fall. Ne? Ich sage ja jetzt auch nur, dass es da zumindest in den letzten Jahren ein paar große Unternehmen gab, die in Radsport reingekommen sind. Aber ich denke schon, dass du da insgesamt jetzt so ein Budget von 40 Millionen zusammen scheffeln müsstest, um da ja einfach solide in der World Tour unterwegs zu sein. Und das hat sich natürlich in den letzten Jahren extrem verändert. Ne? Also mit 30 Millionen bist du vor ein paar Jahren noch gut dabei gewesen. Aber da hat man ja auch ja einfach gesehen, dass jetzt das gestiegen ist und auch die Top-Teams da weit über die 40 Millionen hinausgehen. Also ich glaube, das Team mit dem höchsten Budget in 2025, das war bei 55 Millionen. Also plus minus ungefähr.
Plus minus ein paar Millionchen so.
Ja, ich weiß nicht, ob es jetzt 53 oder 56 waren oder so.
Aber es ist schon krass, ey.
Und vielleicht war es auch schon 2024. Ich habe die Zahlen jetzt nicht im Kopf.
Was ja immer noch der Marktwert eines einzelnen Fußballers ist, ne?
Ja, aber das ist ein ganz anderes Revenue-Modell. Also ich finde, man darf es halt auch nicht mehr vergleichen. Ja. Ne? Also es ist halt das.
Aber auf so einer sozialen Ebene kann man es ja auch vergleichen. So, ne? Also man muss ja nicht immer nur das glasklare Businessmodell da einander gegenüberstellen. Ja, das hat ja trotzdem auch alles irgendwie einen Wert.
Eigentlich ja schon, ne? Weil ich meine, so ein Radteam erwirtschaftet ja eigentlich nichts außer Sponsorengelder.
Ja. Und Fußballteam schon, ne?
Ja, ich bin auf jeden Fall für eine Rückkehr von Onze. Ich hätte gern Onze wieder.
Ja, also es werden auf jeden Fall noch fleißig Lottoscheine verteilt oder verkauft in Spanien. Von daher, man
das
arbeitet
kommt ja daran. So, das kommt ja so benachteiligten Menschen zugute, ne? Onze ist ja so eine sowas wie Aktion Mensch oder so in Deutschland. Sowas
ja, ist auch Spanien. Krass, wenn du in Spanien bist, siehst du dann auch Leute, also wirklich nur Menschen, die da stehen, irgendwo.
Also das Straße Team war früher mal Team Onze, wer das nicht weiß. Und könnt mal auf YouTube gehen. Es gibt von Arte, gibt so
Kurzclips. Brauchen noch mehr
Spiele. Gibt es einen guten zu Onze.
Wettanbieter im Sport.
Ja, das war doch nicht Team Onze, das war doch Team
Onze
bei Banesto und sowas war das doch. Onze war was anderes.
Ist das nicht das Gleiche?
Onze war nicht, war das auch nicht so, eine, so ein Spielding? So ein,
ja, aber
so ein, ist das eine Lotterie?
Nein, also, aber Onze, das war nicht das gleiche Team. Also das Team ist doch Banesto früher und dann, also in den 90ern und so. Und davor halt Reynolds und dann ja irgendwann, daraus ist er dann schon relativ zeitnah aus Banesto, ist doch dann schon auch irgendwann Movistar geworden, glaube ich.
Ist das nicht zwischendrin Onze Eroski gewesen und...
Nee, warte mal, ich habe das hier, genau, also ich kann es sogar sagen, Reynolds, Banesto, Il Balears,
Castepania,
Movistar seit 2011.
Okay, und krass, ich dachte, das ist ja auch dieselbe.
Nee, Onze war auch irgendjemand, der, glaube ich, noch ein Team jetzt hat.
Ja.
Egal.
Wir finden es raus, hoffentlich bis nächstes Mal. Ich verschicke jetzt mal unseren Einladungslink.
Ja, vielleicht sollte die UCM auch so die Regeln ändern und mal so ein bisschen Werbung wieder für Alkohol und andere Konsummittel freischalten.
Ja.
Also Team Estrella, Galicia oder sowas.
Wie wärst du dabei, ne, Andi?
Team San Miguel.
Willst umsonst arbeiten, ne?
Nee, aber wenn auch, also so Getränkeindustrie. Für die wäre das doch eine super Werbefläche. Kann man ja auch für 00. Also ist ja jetzt ein super Trend. Alkoholfreie Biere, die werden ja auch alle immer besser. Mein ganzer Kühlschrank ist voll. So, du machst ja auch nur noch alkoholfreies Bier, Paul. Also,
ja, irgendwann Camo World Tour Team.
Ja, kauft alle fleißig Camo, dann macht Paul ein World Tour Team.
Ja.
Ein spanisches.
Dann mach ich erstmal Gravel World Tour Team.
So, wir begrüßen unseren heutigen Gast, den wir auch gestern schon begrüßen durften. Ich habe es schon erzählt, gestern schon beim Ride dabei gewesen, in den Farben seines Pro-Teams Rose Unibet Rose Rockets. Tobias Müller, kleine Begrüßung, kleine Erläuterung noch, bevor wir final Hallo sagen, denn mal wieder ein Profi im Besenwagen. Der noch nicht jedem ein Begriff ist, denn zum einen Neoprofi, zum anderen erst seit dieser Saison in Profi-Gefilden unterwegs, aber spätestens wer rund um Köln verfolgt hat, hat dann mal gesehen, wer Tobi Müller ist und was er drauf hat. Wo fange ich noch am schnellsten an? 3 Jahre Conti gefahren, Radnet Oswald 2 Jahre, 23, 24, 25 im Devo-Team von Intermarché, was Vanti Nippo Rios hieß. Und jetzt auf einem 2-Jahres-Neo-Vertrag bei den Unibet Rose Rockets unterwegs. Tobias Müller, ein nordrhein-westfälisches, in Anführungszeichen Urgestein, so jung wie er ist mit seinen 22 Jahren. Ich muss jetzt gleich noch fragen, ob er wirklich im Radnet-Hauptquartier in Hagen sitzt oder woanders. Dazu kommen wir noch genauer. Tiefste Verflechtungen in den deutschen Radsport bestehen auf jeden Fall bei Tobi Müller und die Familie ist bekannter als er selbst und er arbeitet, glaube ich, dran, das umzudrehen. Herzlich willkommen im Besenwagen, Tobias Müller.
Ja, hallo. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf. Ja, ich bin ja auch schon treuer Besenwagenhörer seit Sekunde 1 fast, deswegen für mich fast schon ein Meilenstein in der Karriere jetzt, nice, persönlich auch dabei zu sein.
Aber wie alt warst du, als du das erste Mal gehört hast? Denn?
22 minus 15? 8.
Ja. Also 15 ungefähr. Ich weiß noch, die erste Folge habe ich gehört, da bin ich so 17 Rennen von Cyclassics Hamburg gefahren.
Okay, schon eine Weile her.
Geil. Dann geht es hoffentlich jetzt mit den Meilensteinen von hier an weiter steil bergauf.
Ja, ein langer Weg in den Besenwagen. Ich hab in der Einleitung schon gesagt, du verbringst die halbe Woche diese Woche im Besenwagen. Ich hoffe, es ist die einzige dieses Jahr. Sonst schon mal drin gewesen dieses Jahr?
Dieses Jahr noch nicht richtig. Also ich habe schon ein paar Rennen, wo ich nicht durchgefahren bin. Aber ich bin immer eher Typ, selber ins Ziel fahren, als mich ins Auto zu setzen.
Aber du warst ja, wir haben es auch schon erwähnt, du warst gestern ja bei unserem Gravel Ride mit dabei und erstmal wie ein richtiger Straßenprofi aufgeschlagen, natürlich nur mit dem Rennrad und
Das Witzige ist, das kann ich ja ein bisschen erläutern, ich bin ja die Seite des Sponsors, dass Tobi eigentlich ein Gravelrad hat, aber die Saison halt relativ turbulent lief bis jetzt, hat ja auch keiner damit gerechnet, dass die niederländischen Freunde von diesem Team den Giro fahren. Auf jeden Fall hat man alle Ressourcen, die man hat, in die erste Saisonhälfte geballert und jetzt sind da noch so ein paar Gravelräder für die Fahrer aufzubauen im Servicekurs. Tobias Müller, original, hat er mir zumindest gestern gesagt, noch nie Gravelrad gefahren und hat sich gestern mal auf Mainz gesetzt, weil ich mir dachte, jetzt setze ich mal drauf. Er hat so 2 Runden über den Hof gedreht, kam zurück und meinte so, oh, man fühlt sich ja schon krass mit so dicken Reifen. Und ich meinte auch so, ich denke auch immer so, Outlaw, Junge, wenn ich da drauf sitze.
Ja, war schon.
Demnächst kannst du es, glaube ich, ausprobieren. Ja, aber unsere Route war ja soft geplant. Also ich wusste schon, wenn das Wetter uns gewogen ist, was der Fall war, dann wird das kein Problem da, mit seinem Rennrad aufzutauchen. So hatte ich das auch kommuniziert. Sonst.
Ja, also ich habe es auf jeden Fall gut überstanden mit den Wettkampfreifen.
Ja. Wo fangen wir an? Andi hat auch schon geguckt, wo er dich zum ersten Mal wahrgenommen hat. Ich fange mal bei mir an. Du bist mir auf jeden Fall so in der spätestens U19 aufgefallen. Ich denke, ich weiß gar nicht, ob ich damals schon für Rose gearbeitet habe. Du bist auf jeden Fall bei Rose NRW gefahren. Wir können es ja jetzt nochmal auflösen. Also Müller ist dein Nachname, Uli Müller ist dein Vater. Uli Müller betreibt die Firma Radnet und die Firma Radnet betreibt auch schon immer für den oder schon länger für den Bund Deutscher Radfahrer, heutzutage German Cycling, das dem Verband angegliederte Conti-Team und die Website Radnet. Also, wie gesagt, tief verwurzelt im deutschen Radsport. Gleichzeitig Sohn Tobias, guter Radfahrer und im NRW-Kader unterwegs und natürlich auch, glaube ich, von zu Hause schon die Motivation, Profi zu werden, mit eingepflanzt bekommen. Was mir relativ schnell aufgefallen ist, wo ich mich dann irgendwie so mit U19, U23 beschäftigt habe, ist, dass du bist nicht der Größte und nicht der Schwerste, und warst einfach in vielen Rennen, wo es am Schluss sehr hart und hektisch ist und zu einem Sprint kommt, mit einem einstelligen Ergebnis unterwegs, wo ich einfach wusste, wenn das hier öfter der Fall ist, muss der Typ einen richtig krassen Killerinstinkt haben und sich trotz fehlender Masse sehr gut positionieren und durchsetzen können. Und das ist mir, wie gesagt, da zum ersten Mal in der U19 irgendwo aufgefallen. Du hast dann deinen Weg gemacht und ich glaube spätestens jetzt dieses Jahr auch viele Leute überzeugt. Ich weiß nicht, vielleicht könnt ihr mal sagen, wo ihr oder wie ihr Tobi bis jetzt so eingeschätzt habt, wo ihr ihn zum ersten Mal gesehen habt.
Also ich glaube, ich kann es kurz fassen. Ich habe ihn nicht so viel gesehen, weil Tobi kam nach meiner RKT-Zeit, glaube ich, in den Männerbereich. Und daher habe ich mich da so um die Fahrer aus dem Nachwuchs nicht mehr so richtig gekümmert oder nicht mehr so richtig angeschaut. Aber über die Jahre natürlich spätestens mit dem Wechsel nach Belgien ist dann aufgefallen. Und dieses Jahr finde ich schon ein paar, habe ich ja gestern schon gesagt, beim Ride schon echt krasse Ergebnisse. So rund um Köln hat mich auch ein bisschen überrascht, muss ich sagen. Also das heißt überrascht, aber der vierte Platz nicht an sich, aber halt gegen wen, war dann schon auf jeden Fall ein ziemlich solides Ergebnis. Ja.
Um das nochmal kurz zusammenzufassen, 3 Leute kommen da solo an und Tobi gewinnt den Sprint vom Feld in erster Linie auch gegen Jordi Meus von Red Bull.
Genau.
Ja, ich habe es mir gerade eben nochmal rausgesucht, wann das genau war. Und zwar mit Datum 13.05.2021. Da habe ich mir das Bundesliga-Juniorenrennen in Karbach angeguckt. Stand da am Anstieg und da kam jede Runde so ein kleiner Fahrer im Team von, ich glaube damals noch Rose NRW, immer in einer perfekten Position im Berg raufgefahren. Der konnte dann nicht mitfahren, als dann damals das Junior-Team von Bora, die hießen da auch schon Auto-Eder, angefangen hat, alles auseinanderzufahren. Aber trotzdem immer wieder in der Gruppe, wo er war, immer in einer super Position. Und dann dachte ich so, okay, der fährt ja ganz gut, habe mir die Nummer aufgeschrieben und habe dann im Nachgang so ein bisschen auch mit damals noch Team Lotto Kernhaus telefoniert und habe dann gesagt, hey, übrigens, da ist einer, den fand ich ganz gut, der Tobias Müller. Und dann kam nur vom Teammanager zurück, ah, das geht nicht, der ist schon, der hat schon Vorvertrag bei Radnet.
Ja, ja, da kann man vielleicht nochmal reinschmeißen, weil das daran anschließt. Ich habe damals Wagi dann nochmal Bescheid gesagt, der auch so das Ganze mal so ein bisschen ins Rollen brachte, aber das ist dann auch weiter im Sande verlaufen. Es lief tatsächlich auf Radnet dann raus. Das kannst du aber gleich nochmal selber erzählen. Du kannst ja mal selber jetzt da anfangen, weil erstmal soll es um deine Karriere gehen. Wie du dich so, wie bist du erstmal zum Radfahren gekommen in dieser Familie? Es liegt vielleicht so ein bisschen auf der Hand, aber sag's nochmal, vielleicht ist es auch ganz anders. Und B, wie ist dann so die Entwicklung gewesen, sagen wir jetzt erstmal so bis in KT-Bereich?
Ja, also ich bin eigentlich schon immer Rad gefahren. Also ich war eins von den Kindern, was eigentlich schneller Rad fahren konnte, als dann laufen konnte. Habe es eigentlich in die Wiege gelegt bekommen. Meine Mutter ist ja auch früher professionell gefahren. Und ja, von daher gab es eigentlich nie irgendwie was anderes als ein Radsport. Ich habe auch mal für ein paar Jahre Fußball gespielt, aber ja, habe dann wieder meinen Weg sozusagen zurück zum Radsport gefunden. Aber war, ja, wie du gerade schon gesagt hast, eigentlich immer der Kleinste und Schwächste im Rennen. Es ging schon bei der U15 los in den Rundstreckenrennen, wo ich da eine Runde nach der anderen kassiert habe. Hinter den ganzen Großen. Aber ja, im Nachhinein kann man sagen, es hat mir eigentlich so für die weitere Karriere eigentlich mich zu dem Fahrer gemacht, der ich bin, weil ich dann eigentlich nie aufgegeben habe und habe dann halt gelernt, ja okay, mit meiner körperlichen Kraft kann ich da auf jeden Fall nicht fahren, ich muss irgendeinen anderen Weg finden und habe dann halt so gelernt, mich irgendwie durch Windschatten fahren und taktisch schlaues Fahren so in die Position zu bringen, in denen ich halt fahren muss, um ein Rennen vorne vorne zu beenden oder überhaupt erstmal keine Runde zu bekommen. Und dann so in der U19, da auch natürlich durch die Pubertät nochmal so einen Entwicklungsschub gehabt. Und ja, dann eigentlich von auch für mich selber ziemlich überraschend auf einmal dann gute Ergebnisse gefahren. Karbach war eigentlich auch somit das erste Rennen, wo ich auf ja, Deutschlandniveau ganz gut mithalten konnte. Es war auch das Jahr, wo ich mir mit Autoeder ein paar gute Kämpfe liefern konnte. Aber ich würde sagen, ich bin in der Autoeder Prime in der U19 gewesen, mit Kian Uytebroek, Emil Herzog und so weiter. Es war auf jeden Fall eine harte Zeit, auch da in Karbach kann ich mich noch dran erinnern. Dann in der U19, ich war sogar im ersten Jahr U19 noch gar nicht irgendwie im Nationalkader, hatte dann, ich glaube im August, meinen ersten Einsatz mal als Gastfahrer mit der Nationalmannschaft bei Obel Team Mystère und bin dann erst für das zweite Juniorenjahr in den Kader gekommen, aber dann auch nur im Bahnkader, weil Bahn bin ich auch schon immer eigentlich gefahren und hatte dann im zweiten Juniorenjahr auf der Straße gar nicht so ein krasses Jahr, auch viel Pech gehabt mit Stürzen und bin dann eigentlich die zweite Saisonhälfte viel auf der Bahn unterwegs gewesen. Da auch bei Europameisterschaften Vize-Europameister mit dem Vierer geworden, bei der WM auch Vize-Weltmeister mit dem Vierer. Und da eigentlich die zweite Saisonhälfte nur auf der Bahn verbracht, was dann im Prinzip auch dazu geführt hat, dass ich dann eben nicht schon in irgendeinem Devo-Team einen Vertrag für die U23 bekommen habe, sondern dann eben liegt ja auch da nahe, zu Radnet gegangen bin, um mich dann quasi in der U23 so weiterzuentwickeln. Und dann ging es eigentlich in der U23 eigentlich Schritt für Schritt weiter. Die Rennen werden länger, die Rennen haben mehr System als in der U19, wo ich dann natürlich meine taktischen Kenntnisse dann auch ein bisschen besser ausspielen konnte. Und ich glaube, das hilft mir heute immer noch letztes Jahr zumindest, wenn ich als Demofahrer beim Profirennen mitgefahren bin, da das taktische Verständnis, wo halt die Rennen deutlich mehr System haben, fällt es mir halt deutlich leichter, mich irgendwie durchs Feld zu bewegen oder da halt Positionen zu fahren. Konnte dann halt relativ schnell da Fuß fassen in der U23 und auch schon international dann ein paar Ergebnisse fahren, bei Tour de l'Ain zum Beispiel oder dann noch 2024 bei der Deutschlandtour und mich dann so langsam quasi aufs Radar von den Devo-Teams so drücken und habe dann für 25 einen Devo-Vertrag bekommen, eigentlich für 2 Jahre unterschrieben, aber dadurch, dass Vanti mit Lotto zusammengegangen ist, haben sich da die Verträge quasi aufgelöst, weil der der Paying Agent quasi von Lotto übernommen wurde und damit die Vanti-Verträge verfallen sind. Und ja, dann kam auf einmal die Rockets im letzten Moment noch im Mitte Oktober und so bin ich dann quasi zu meinem ersten Profivertrag gekommen.
Warst du froh, dass sich das quasi ergeben hat, also dass der Paying Agent dann auf der anderen Seite lag und du dadurch aus dem Vertrag rausgekommen bist? Und hattest du andere Optionen? Also Mitte Oktober ist jetzt ja nicht mehr ganz so früh, ne? Also es ist ja schon so die Zeit, wo man vielleicht so ein bisschen feuchte Hände bekommt. Wie war das da so?
Ich muss schon sagen, ich war zufrieden mit dem Zweijahresvertrag. Für mich war es auch nie ein Ziel, jetzt schon in diesem Jahr Profi zu werden. Also es war dann eher irgendeine Chance, die es so ergeben hat. Für mich war es immer, ich will die wenn es geht, die U23 ausnutzen und mich zu entwickeln, aber dann nach der U23 eben Profi werden. Das hat sich dann quasi mehr so ergeben. Und andere Optionen waren dann im Oktober eigentlich auch nicht mehr... Hatte ich eigentlich keinen Kontakt mehr mit anderen Teams. Ist eigentlich eine ziemlich lustige Geschichte, aber es hat sich dann auch tatsächlich ziemlich lange gezogen mit der Nominierung für das Lotto-Devo-Team, weil ein paar Fahrer vom Intermarché-Devo-Team, also von Vanti quasi mit übernommen wurden, aber es waren nur 4 Fahrer am Ende, glaube ich. Und ich glaube, ich habe ein paar Tage nach Paris-Tour den Anruf bekommen vom Team, dass ich quasi übernommen werden würde als Devo-Fahrer auf einem Einjahresvertrag im Devo-Team, wo ich dann halt auch mit meinem Management zusammen und dem Team besprochen habe, dass ja ein Einjahresvertrag schon ziemlich unsicher ist, weil ich jetzt, wie gesagt, im letzten Jahr U23 bin und dann man ja schon den anderen Druck hat, nochmal zu performen, um sich für ein Team zu zeigen. Gerade auch, weil Lotto halt ein sehr volles Team ist, auch schon fürs nächste Jahr.
Man muss auch sagen, kurzer Einwurf, dass du in dem Jahr auch ein Rennen gewonnen hast, ne?
Zwei
sogar.
Nee, eins. Und
Profirennen.
Ja, eins, ja, genau. Ja.
Als Devo-Fahrer Profirennen gewonnen, du hattest schon so, also es war schon so eine gewisse Verhandlungsgrundlage, eventuell auch mehr zu fordern als ein Jahr Devo-Vertrag.
Ja, genau. Das habe ich auch immer halt versucht, aber das Team war halt völlig überfüllt und ich konnte da quasi keinen Anschlussvertrag mit raushandeln. Das Rennen, was ich gewonnen hatte, war 2.2. Das zählt ja noch nicht als Pro, aber auf jeden Fall schon mal ein UCI-Sieg. Und ich hatte dann, ja, ich war dann im Off-Season-Urlaub und einen Tag, als ich wiederkam, es müsste so Ende Oktober gewesen sein, habe ich dann quasi, war ich schon auch im Kontakt mit den Rockets, hatte da aber noch nicht so wirklich eine Rückmeldung, weil die sich auch extrem lange Zeit gelassen haben, weil ja der Markt extrem instabil war letztes Jahr. Und auf einmal habe ich dann den Anruf vom Management von Lotto bekommen, ja, wir bräuchten jetzt halt morgen eine Entscheidung, wo du nächstes Jahr fährst. Und dann hatte ich halt zu dem Zeitpunkt noch von den Rockets gar keine Rückmeldung und habe dann tatsächlich einen Einjahresvertrag im Devo-Team unterschrieben und den weggeschickt. Und zwei Tage, nachdem ich den Vertrag quasi unterschrieben hatte, habe ich dann einen Anruf von meinem Manager bekommen. Ja, Bas hat uns gerade angerufen, du könntest noch einen Zweijahresvertrag beim Team unterschreiben. Und da ist halt eine schwierige Situation. Wir sind halt nochmal ins Gespräch mit Lotto gegangen und haben gesagt, ja, er hat ein Angebot von einem Profiteam bekommen und er würde gerne mit dem Team bleiben. Wenn es möglich ist, halt einen Anschlussvertrag zu bekommen und wenn nicht, dann wäre es halt korrekt, wenn ihr ihn wieder aus dem Vertrag entlasst sozusagen. Und sie haben sich dann nochmal besprochen und haben gesagt, ja, ein Berufsvertrag ist einfach von den Kapazitäten nicht möglich. Aber natürlich, wenn du einen Profivertrag hast für uns als Devo-Team, ist ja auch unser Interesse, dich als Fahrer zu entwickeln und wir unterstützen dann deine Karriere und lassen dich halt ohne irgendwelche Klauseln oder so wieder aus dem Vertrag. Also ja, da bin ich auf jeden Fall auch, habe ich auf jeden Fall auch viel dem Team zu verdanken, dass sie mich da einfach so haben gehen lassen. Sonst wäre das mit dem Profivertrag vielleicht nicht für dieses Jahr was geworden.
Aber ist auch krass, dass sie ein Devo-Team haben. Klar, er war zwei Teams zusammengeführt, aber im Prinzip eigentlich schon gar keine Kapazität mehr fürs darauffolgende Jahr haben, um irgendjemanden hochzuholen. Das ist halt auch eine scheiß Situation, ne?
Ja, also ja. Vielleicht haben sie halt auch schon zwei Leuten da raus versprochen, hochzugehen, ja,
das und ist deswegen ein, keine Kapazität mehr. Das ist aktuell ein generelles Problem. Das können wir nochmal in einer Folge separat besprechen, aber dieses ganze Development, die Strukturen so, das ist, glaube ich, nicht ganz so nachhaltig, aber wie gesagt, das besprechen wir nochmal.
Ja, aber nochmal aller Ehren wert auch, ne? Also ist jetzt auch nicht alltäglich, dass dann eine Partei, die einen Vertrag unterschrieben bekommen hat, sagt so, okay, kannst gehen, ist easy. So, wir freuen uns für dich.
Auf jeden Fall. Also es gab auch in dem Vertrag, in dem Devo-Vertrag eine Ausstiegsklausel. Und wenn sie jetzt gewollt hätten, dann hätte ich da auf jeden Fall auch gut, also sie hätten da auf einen Geldbetrag bestehen können, aber dass sie mich da einfach so haben gehen lassen, das rechne ich dem Team auf jeden Fall hoch an und ich habe auch bis heute mit dem Management ein echt gutes Verhältnis. Also dass wir so im guten Auseinandergang sind und die mich da auch so unterstützt haben. Das war auf jeden Fall ja wichtig.
Ich wollte gerade deine Ergebnisse aus dem Jahr 2021 mal gucken. Da war kurzzeitig Radnet überlastet. Ich glaube, weil wir alle parallel hier haben den Server gecrashed. Also kannst du mal kurz runterrufen zu deinem Vater, ist alles wieder in Ordnung. Läuft wieder.
Ich klopfe mal hier an die Wand.
Dann habe ich auf einer anderen Radsport-Datenbank mal durchgeklickt und deine Mutter, die hast du eben nicht so erfolgreich durchblicken lassen. Oder die hast die Erfolge nicht so durchblicken lassen, aber die war dreimal deutsche Meisterin, hat sogar eine Etappe der Oldschool oder der OG Frauen-Tour de France gewonnen und noch ein paar andere Top-Ergebnisse. Also da hast du ja wirklich gut ein bisschen was mit in die Wiege gelegt bekommen.
Ganz kurze Frage, Andi, ist deine Mutter gegen seine Mutter gefahren?
Nee, ich glaube nicht. Also die haben sich vielleicht irgendwie mal in den Jugendklassen überschnitten, aber meine Mutter ist doch ein paar Jährchen älter. Nee, glaube ich nicht. Also
und deine Mutter ist auch mehrfache deutsche Meisterin, ne? Wie ich jetzt irgendwie
meine sehen auch, konnte. Ja.
Deine auch, ne? Also eure beiden Mütter.
Ja.
Andis Mutter ist sogar Weltmeisterin gewesen.
Ja.
NRW.
Aber ein paar Jahre
Represents.
Vorher. NRW Represents.
Ja, wie ist das so? Dein Vater war nicht Profi, oder?
Ja, Amateur. Also ich würde sagen, heutzutage kann man das so ein bisschen mit so KT gleichstellen. Damals waren die Klassen ja noch ein bisschen unterschiedlich aufgeteilt. Der ist mal bei Olympia Dortmund gefahren, auch mit Erik Zabel, bevor er dann zu Telekom gegangen ist. Also damals noch Amateurklasse. Hat auch relativ spät angefangen, hat es dann nie ganz nach oben geschafft. Aber auf jeden Fall so lange und so gut gefahren, dass er mich halt noch bis in die U19, U23 halt immer noch so coachen konnte und quasi ich von seinen Erfahrungen noch immer auch profitiere. Ja,
ja, ich denke, der sitzt auch öfters mal auf dem Roller vor dir. Also so viel, es sind schon Prime, sind schon die besten Startbedingungen für so eine Karriere, die du da geliefert bekommen hast, denke ich mal jetzt.
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, wenn man Eltern hat, die selber halt dem Sport extrem nahestehen, dann ist da halt extrem viel Herzblut mit dabei. Und die Unterstützung, die ich da bekomme, die hat auf jeden Fall auch eine große Rolle in meiner Karriere gespielt. Auch diese, ich glaube, wenn du als 13-Jähriger oder 12-Jähriger bei Rundstreckenrennen abgehängt wirst, dann verlierst du halt auch schnell die Lust in dem Alter und hab das halt immer von meinen Eltern auch gepredigt bekommen, deine Zeit, die kommt noch, aber du musst jetzt einfach am Ball bleiben und haben das immer hinbekommen, dass ich halt den Spaß nicht verloren habe. Und auf jeden Fall gibt es da bestimmt schlechtere Startbedingungen als
Zumindest konnten die das ja dann durch ihre Erfahrung wahrscheinlich auch erkennen zu dem Zeitpunkt, weil ich meine, da wollte ich jetzt auch nochmal nachfragen, in dem Jahr, als ich dich dann gesehen habe, also erstes Jahr Junioren, da warst du doch noch mal ein Stück kleiner als jetzt, oder?
Ja, also das war so in dem Zeitraum, wo ich noch gewachsen bin. Ich habe dann so um 2020, 2021 hatte ich quasi so den größten Schub, auch pubertär. Das war so in dem Bereich, genau. Und dann 2022 war schon, dann ging es langsam wieder vorbei.
Okay, krass. Wie viel bist du da noch gewachsen in der Zeit?
Also den krassesten Wachstumsschub, ich habe ein Auslandsjahr in Kanada gemacht, Ende 2019, Anfang 2020. Und ich bin da in einem halben Jahr fast 10 Zentimeter gewachsen. Also krass. Irgendwas um die 7 Zentimeter oder so. Und habe, ich glaube, 15 Kilo zugenommen oder so. Also ich kam wieder nach Hause, meine Eltern haben mich kaum wiedererkannt. Und keiner
musste zwischendurch mal neue Klamotten schicken.
Ja, also es hat wirklich gar nichts mehr gepasst und keiner konnte erklären, was ich da gegessen habe in Kanada. Aber und dann habe ich so ein bisschen weitergeführt. Also ich glaube, ich habe meinem Reisepass vor Kanada, da war ich 1,48 Meter. Das war im August 2019. Und jetzt bin ich 1,75.
Ja, also siehst du, ich hab doch irgendwie richtig Erinnerung gehabt. Hast du nochmal eine Rahmengröße gemacht, seit ich das erste Mal gesehen habe.
Ja, wir haben es gestern schon vielleicht ein bisschen, was heißt unangenehme, ich glaube nicht unangenehme Nachfrage, aber Andi und ich sind gestern so ein bisschen am Ende des Feldes gefahren beim Group Ride. Und ich habe noch gesagt, so, ja, hier schon krasse Skoliose auf jeden Fall. Also der Rücken ist nicht ganz symmetrisch, da steht eine Seite wesentlich höher. Kommt manchmal auch mit so Wachstumsschüben, ne? Also so als ehemaliger Physiotherapeut kann ich das sagen und als ehemaliger Bikefitter kann ich auch sagen, das steht sehr vielen Radfahrern eigentlich gar nicht so richtig im Wege, obwohl man denken könnte, okay, krass, es ist schon, es ist so sichtbar, aber ich hatte da schon einige. Ich erinnere mich zumindest an mindestens zwei KT-Atzen, die ich im Bikefitting hatte, die eigentlich nicht wirklich davon jetzt limitiert waren. Ne? Man muss vielleicht hier und da im Fitting was wissen, aber solange das die Einatmung im Brustkorb, du wirst auch Übungen haben, denke ich mal, oder du wirst dir dessen bewusst sein. Und Andi meinte auch so, lass ruhig mal darüber reden, weil das betrifft ja wahrscheinlich noch mehr Leute da draußen.
Ja, also ich glaube, jeder, der schon mal mit mir Rad gefahren ist, der hat das gesehen, dass ich einen ziemlich krassen Buckel habe. ja, der hat sich auch tatsächlich so zu der Zeit entwickelt. Also ich glaube, in Karbach könnte sein, dass ich das noch gar nicht hatte. Das ist so diagnostiziert worden spät 2021. Da war ich in irgendwie mal laufen und bin wiedergekommen, hatte Rückenschmerzen und meine Mutter hat gesagt, du hast ja irgendwie was ganz komisches auf dem Rücken. Und erstmal zum Arzt gelaufen. Und ja, dann hatte ich halt eine Skoliose. Aber ja, dann halt ziemlich, ja, erstmal neutral damit umgegangen. Ich habe halt dann angefangen, so ein bisschen mehr auf Stabi, Krafttraining und Stretching so zu setzen. Das hat dann halt eine größere Rolle gespielt. Und dann ja in der U23, wo die Rennen dann ein bisschen länger würden oder die Belastung auch ein bisschen härter, da habe ich das dann schon ab und zu mal gehabt, ja, dass mich das dann ein bisschen ausgehebelt hat beim ein oder anderen Rennen. Ich glaube, das wird man auch an meinen Ergebnissen erkennen, dass das so ein bisschen so eine Achterbahnfahrt war. Aber dann, ich würde sagen, sobald ich dann ausgewachsen war, hat sich das dann auch so ein bisschen verwachsen. Also ich hatte dann immer weniger Probleme gehabt und letztes Jahr hatte ich schon so gut wie gar keine Probleme und dieses Jahr ist echt, also spüre ich es kaum. Ich merke das bei langen Flugreisen oder halt langen Autofahrten, dass dann halt irgendwie der untere Rücken mal ein bisschen verspannt oder ich muss halt beim Rennen eigentlich immer halt gut Massage, halt so die Hüfte mobilisieren und freimachen, weil es da am ehesten reinzieht. Aber solange, ich weiß eigentlich immer, wenn meine Glutes frei sind vorm Rennen und ich mich stretche und da alles frei ist, dann weiß ich eigentlich, morgen kann ich schon mal rückentechnisch Vollgas geben und da wird mich nichts einschränken. Aber ja, auf jeden Fall, ich mache relativ oft Stretching, Mobility, alle paar Wochen mal beim Chiropraktiker und da hab ich da einfach so ein gutes System entwickelt oder so eher einen guten Rhythmus, wie ich damit eigentlich dann ganz gut durchkomme. Aber natürlich ganz, ganz schmerzfrei komme ich nie durch eine Saison eigentlich, aber ja, so ist es halt.
Aber ist das was man irgendwann nach der Karriere auch dran arbeiten kann? Also ich habe da gar keine Ahnung von, ne? Also ich weiß natürlich, was es ist, aber kriegt man das
Wachstum
weg?
Nee, ne? Im Wachstum kannst du noch dran arbeiten, das wegzukriegen, aber wenn jemand ausgewachsen ist, eigentlich nicht so wirklich. Du kannst auf jeden Fall Übungen machen, um jeweils die kontralaterale Seite halt zu stärken oder die Seite, die halt einen härteren Tonus hat, den Tonus abzuschwächen, aber du entwickelst dann eigentlich so ein Bewegungsmuster, was darum funktioniert und tatsächlich so. Ich kriege gerade so ein bisschen Flashbacks tatsächlich aus meiner Physiokarriere. Ich hatte auch mal 10, 15 Jahre her, hatte ich mal so einen relativ erfolgreichen, so einen Landesliga erfolgreichen Tennisspieler, den ich regelmäßig behandelt habe. Und der hat sich vorher nie dazu behandeln lassen. Der war relativ erfolgreich, aber der war dann einfach bei mir in der Praxis und ich habe dem das erstmal gesagt, was das eigentlich genau ist. Und der hatte halt auch eine Rückenseite so ultra dicht. Ich meine, Tennis ist jetzt auch nochmal ein asymmetrischer Sport. Spielst großteils mit einer Hand, beziehungsweise mit einer Seite, die Vollgas gibt. Aber da weiß ich noch, das haben wir so ein bisschen besser gekriegt auf jeden Fall. Ich habe dem ein paar Sachen gegeben, die dem auf jeden Fall weitergeholfen haben. Ich weiß noch, dass ich den mit dem Knie massiert habe. Da war eine Lendenwirbelsäulenseite muskulär. Das war wirklich einfach Beton. Wir haben den halbe Stunde auf heißeste Fango gelegt, die wir hatten. Und danach habe ich den halbe Stunde mit Knie malträtiert, bis wir das einmal irgendwie so halbwegs nach ein paar Wochen aufgebrochen hatten. Nice, auf jeden Fall. Aber besser wie Tobi, frühzeitig Bewusstsein entwickeln.
Damit keiner auf dir kniet.
Ja, also das mit dem auf mir knien, das habe ich auch trotzdem ein bisschen. Also ich bin eigentlich immer vierteljährlich bei Corox in Behandlung, um da so ein bisschen Maintenance zu haben. Und ja, jeder, der schon mal bei Hansi Friedl in Behandlung war, ist der weiß, dass das teilweise ganz schön schmerzhaft ist. Aber danach fühlt man sich wie neu geboren. Aber ja, also zu Pauls Frage, wenn ich bei Corox bin, danach ist eigentlich meine Wirbelsäule fast perfekt gerade. Also die Skoliose an sich, die kann man quasi erstmal wieder begradigen. Aber durch den Wachstum und dieses Muskelungleichgewicht hat es halt meinen ganzen Brustkorb eigentlich so ein bisschen verdreht. Und das ist auch das, was man auf dem Fahrrad sieht. Das sind eigentlich meine Rippen, die halt dann so ein bisschen rausgedreht wurden, damit halt meine Lunge Platz hat, die halt muskulär dann quasi so fixiert ist. Und dadurch quasi auch immer die Wirbelsäule in diese Position, in diese schiefe Position gedrückt wird. Aber für ein paar Wochen nach so einer Corox-Behandlung ist die Wirbelsäule eigentlich ziemlich gerade. Und das verfällt dann halt ein bisschen wieder zurück.
Okay, gleich bin ich durch mit dem Thema. Trotzdem mal gerne eine Anschlussfrage dazu. Angenommen, du würdest jetzt ein Jahr lang da einfach immer zur Behandlung gehen, könnte man das dann komplett rausbekommen? Also wenn man da die Zeit hätte.
Du musst nachher an deiner
Wirbelsäule alles
in Bewegungsmustern arbeiten. Du hast dir einfach über.
Ja, das verstehe ich schon, aber deswegen ja meine Frage. Also rein theoretisch.
Reflexe, also du hast. Dein Körper hat Reflexe, die nimmst du gar nicht wahr. Wie du dich hinsetzt, wie du eine Tasche trägst, wie du stehst. Und da sind immer so kleine Rotationen eingebaut. Und wenn du halt schon mal in so einer skoliotischen Haltung warst, dann sind diese Reflexe in dir drin. Klar, wenn du jetzt eine Haltungskontrolle die ganze Zeit bei dir hast, über 1-2 Jahre und genau die richtigen Sachen dehnst und kräftigst und mobilisiert bekommst, und danach diese Reflexe rausgearbeitet sind, über eine 1-2-jährige Haltungskontrolle, ja, Tendenz theoretisch möglich.
Okay, das wollte ich hören. Aber jetzt nochmal, du hast ja jetzt vorhin schon gesagt, dass du auch viel über quasi Gefühl fürs Rennen auch entscheiden musstest, wo du irgendwie körperlich jetzt noch nicht irgendwie da warst, wo andere Nachwuchs lassen. Wie würdest du dich jetzt als Rennfahrertyp beschreiben? Also offensichtlich kannst du ja sprinten. Und bist auch manchmal, wenn es schwer ist, irgendwie noch da. Aber also, wo siehst du dich da? Auch so, du weißt ja deine Wattwerte und pipapo, also wo, in welche Richtung geht das bei dir?
Ja, also grundsätzlich bin ich natürlich eher der schnellkräftige Typ. Ich hatte dazu auch schon diverse Gespräche mit dem Team, weil ich da selber noch so ein bisschen in der Erfindungsphase bin. Also ich mag es eigentlich im Moment noch nicht so gerne, mich in irgendeine Rolle so extrem reinzudrücken. Ich glaube, Bergfahrer logischerweise werde ich jetzt nicht mehr, aber ich bevorzuge schon eher so Klassikerkurse und harte Rennen gegenüber so ganz flachen Kursen. Also meistens ist es so, dass ich halt meine Werte bzw. meine Peak Power oder die Werte, die halt bei mir hervorstechen, dass ich die halt nach einem vierstündigen Rennen halt immer noch extrem gut so abrufen kann. Und daher, wenn ich merke, dass halt die meisten Leute mit meiner Stärke, dass die anfangen zu strugglen, das ist eigentlich dann, wo ich den Unterschied machen kann. So Kurse wie rund um Köln liegen mir halt extrem gut. Auch so jetzt Brüssel Cycling Classic, über die Mur da von Gerardsbergen, solche Kurse liegen mir halt schon extrem gut. Und auch mehr als vielleicht zu Rennen wie Brügge de Panne oder so, wo man dann halt auf 200 Kilometern 20 Höhenmeter hat. Aber natürlich am Ende werde ich niemals irgendwie Klassiker bin ich halt noch nie richtig gefahren. Von daher, also die ganzen Ergebnisse habe ich bis jetzt im Sprint eingefahren, aber ich sage immer, mein optimaler Rennen ist, optimaler Rennverlauf ist, wenn ich mit so einer kleinen Gruppe zum Ziel komme. Nach einem harten Rennen, dann bin ich eigentlich immer einer der Schnellsten aus der Gruppe, weil ich halt eben auch durch mein Gewicht noch so gewisse Anstiege ziemlich gut hochkomme.
Ja, Trainingsrevier auch tipptopp. Ich komme da das öfteren Mal. Ich komme da das öfteren Mal einfach mit dem Auto hochgefahren zu euch. Ursprünglich habe ich mal.
Aber wo wohnst du, in Hagen direkt oder?
Meinen Freund, genau, Jonas Messerschmidt aus der Gegend gehabt, der uns das Namertal gezeigt hat und die Region da um Altena. Ja, du bist da auf jeden Fall sehr viel unterwegs. Wie gesagt, auch öfters mal mit Motortraining, angehende Sauerland, obere Ausläufer des Bergischen. Gute Region für Klassiker-Terrain.
Ja, auf jeden Fall. Ja, also ich wohne ein bisschen außerhalb von Hagen. Ich wohne so zwischen Hagen und Dortmund und Sauerland ist meine Hut sozusagen. Ja, ich kann halt hier stundenlang flach fahren. Heute bin ich 3,5 Stunden mit dem Zeitfahrt gefahren, komplett flach, aber ich kann jetzt auch morgen ruhig 4 Stunden durch die Berge, das geht alles. Von daher, Trainingsbedingungen habe ich hier echt top.
Da bin ich ein bisschen neidisch, muss ich sagen. Also jetzt Hagen ist ja, also glaube ich auch nicht noch keinen Preis bekommen für die schönste Stadt Deutschlands, aber Trainings, zumindest was ich auch bis jetzt gesehen habe, aber Trainingsgebiet ist da echt geil. Also man fährt ja ab und zu mal so Runden, die Basti mir gebastelt hat, irgendwie mal kurz so schneidet man Hagen an. Ist schon gut da, ja.
Ich kann 150 Kilometer mit 3000 Höhenmeter fahren und 200 Kilometer mit 500 Höhenmeter. Von daher, ich habe hier echt alles, was ich brauche und meine Familie. Also bis jetzt zieht mich
ja nichts weg. Aber Leute sind der Region treu. Zwiehoff will auch nicht weg.
Aber da kurze Frage, wie machst du das im Winter? Also ich fand jetzt den Winter hier schon ziemlich hart. Ich gehe mal davon aus, dass du einen Ticken mehr im Süden bist als ich. Durch Trainingslager vom Team, Nationalmannschaft und so, aber stört dich dann der doch sehr lange Winter hier gar nicht, oder?
Ja, also ich muss sagen, ich bin im Winter schon, also mit dem Team viel unterwegs, aber in der Zwischenzeit genieße ich dann tatsächlich auch so ein bisschen das kalte Wetter. Also ich habe halt meine Eltern, die sind halt noch alte Schule und da muss halt auch mal ein bisschen gefroren werden im Winter. aber mein Vater ist halt auch extrem hart im Nehmen. Also wenn wir setzen uns dann halt auch bei 0 Grad Schneeregen 5 Stunden, setzt er sich halt auf den Roller und fährt vor mir her. Also da kennt er auch nichts. Von daher habe ich halt auch im Winter hier halt Top-Bedingungen zu Hause. Und dann hat man halt auch, dann freut man sich halt auch wieder aufs nächste Trainingslager. Also ich glaube, wenn ich jetzt so darüber nachdenke, so von November bis Februar komplett nach Spanien zu gehen, kann ich mir jetzt schwierig vorstellen. Also ich brauche da immer noch so ein bisschen wieder diese Heimatregion und so ein bisschen schlechtes Wetter macht jetzt auch nicht die Saisonvorbereitung kaputt.
Hast du dir zu irgendeinem Zeitpunkt mal über eine Alternativkarriere außer Radprofi Gedanken gemacht, machen müssen?
Webmaster für Radnet.
Ja,
da lachst du nur, ne?
Also tatsächlich nicht so richtig. Also für mich war es immer, ich gehe in der U23 All-In, Profi zu werden. Ich war ja auch in der Sportfördergruppe, also habe schon mit 18 dann quasi durch die Sportfördergruppe halt so Geld verdient, dass ich mich quasi auf den Sport konzentrieren konnte, halt im Winter selber nach Spanien zu fliegen und mich da vorzubereiten. Und für mich war es immer okay, ich mache die komplette U23 durch mit vollem Support und wenn ich dann nicht Profi bin, dann bin ich halt immer noch 23 und kann dann anfangen zu studieren. Und das war immer so meine Deadline. Und am Anfang waren meine Eltern auch eher so, ja, du musst schon irgendwie was nebenbei machen. Aber ich habe sie dann irgendwann davon überzeugt, dass ich halt einfach, wenn ich am Ende der U23 kein Profi bin, dann will ich wenigstens mit gutem Gewissen sagen können, dass ich alles probiert habe und keine Kompromisse eingegangen bin, wo ich dann am Ende sage, ja, hätte ich das vielleicht weggelassen oder in der Prüfungsphase hätte ich dann vielleicht doch nochmal mehr trainieren können, dann hätte ich da noch einen Vertrag bekommen. Sondern dass ich dann wirklich mit gutem Gewissen auch dann quasi einen Haken an die Radsportkarriere machen kann. Und im Moment hat sich's halt dann gut entwickelt. Aber so richtig habe ich mir nie so einen Plan B zurechtgelegt. Also ich hatte immer so mir rausgesucht, okay, was wären jetzt so Studiengänge, die dich interessieren oder so. Also ich habe auch so Sportwissenschaft interessiert mich ziemlich und da muss man jetzt halt keinen NC für haben. Ich habe Abi, aber nicht so, dass ich jetzt Medizin studieren kann. Aber so richtig als Plan B kann man das jetzt nicht bezeichnen.
Du könntest einen Radrennen gewinnen, die Frage stellen wir öfters, aber welches wäre das? Also was liegt dir so richtig am Herzen? Was möchtest du eigentlich als Profi unbedingt gerne mal gewinnen oder irgendwie teilnehmen?
Also das Rennen, was ich in den letzten Jahren immer am meisten so enjoyed habe im Jahr, ist Paris-Tour.
Ey, du kannst so ein Radrennen im Jahr gewinnen. Da sagst du mir jetzt Paris-Tour oder was?
Ja, ich finde das schon nicht? Ziemlich cooles Rennen. Aber weil das, ich muss ja auch irgendein Rennen sagen, was ich so kenne. Wenn ich jetzt sage Flandern-Rundfahrt, dann ist das so Fanboy-mäßig, weil bin ich ja auch noch nie gefahren. Grundsätzlich würde ich erstmal jedes Rennen gewinnen, aber ein Rennen, was ich gefahren bin und was mir extrem Spaß macht und worauf ich mich jedes Jahr freue, ist auf jeden Fall Paris-Tour.
Ich fand es früher schon geil, bevor sie Gravel-Abschnitte reingenommen haben irgendwie. Die sind immer noch drin, oder?
Ja.
Das ist immer noch so, ne? Ja, genau. Und ich kann schon verstehen, dass es ein cooles Rennen ist. Es ist halt so spät im Jahr, dass irgendwie eigentlich schon fast niemand mehr so richtig interessiert.
Ich wollte gerade sagen, da spricht noch der Neo-Profi, der noch Paris-Tours geil findet.
Aber ich, das ist immer so ein gutes Rennen, um noch seine Vertragssituation zu verbessern, auf jeden Fall.
Ja, eigentlich nicht, Paul. Das ist schon lange aus der Zeit, dass du am Ende da noch einen Vertrag...
Ja, wenn du es da gewinnst, dann kannst du nochmal...
Ja, weiß ich nicht. Also da sind wahrscheinlich ja auch schon 99% der Plätze weg. Also.
Na gut, dann nicht.
Aber das Jahr da drauf, also für übers nächstes Jahr wäre ein Sieg bei Paris-Tours ganz gut.
Kannst du die Vertragsverlängerung direkt aufmachen? Ja. Vom Folgejahr.
Bist du eigentlich jetzt im Team schon so ein bisschen in der Leaderrolle? Also das du halt einen gewissen Anspruch auch zu den Rennen fährst?
Also ich glaube, das, was ich jetzt die letzten Wochen für eine Rolle im Team hatte, das war mehr so ein Experiment. Ich glaube, grundsätzlich bin ich immer noch ein Neopro, der sich halt erstmal so ins Team einfinden muss. Und ich glaube nicht, dass ich da jetzt schon die großen Ansprüche stellen kann, irgendwie zu welchen Rennen ich fahre. Natürlich kann ich Wünsche äußern und ich glaube nach Dillen oder die Rennen, die Dillen nicht fährt, dass ich dann auch vielleicht jetzt besonders nach den Leistungen dann vielleicht mehr schneller in so eine Rolle rutsche, aber grundsätzlich habe ich da noch nicht so die Position, dass ich sage, okay, die und die Rennen will ich jetzt auf jeden Fall fahren.
Wie sehr bist du oder ist man als Fahrer in so einem Team? Beschäftigt man sich auch selbst mit der Punktesituation, die für das Team, in dem du fährst, ja besonders relevant ist? Zur Erklärung da, Unibet Rose Rockets im Moment auf Platz 21 der sich fortführenden Weltrangliste, die darüber bestimmt, welche Rennen das Team im nächsten Jahr fährt. Das Team ist jetzt in Giro gefahren, wird aber keine weitere Grand Tour dieses Jahr bestreiten. Muss aber, und du sagst, das Team kommuniziert schon, dass es eine nervöse, busy Period wird, muss dafür sorgen, dass so viele Punkte wie möglich reinkommen über die weitere Saison, um diesen 21. Platz abzusichern. Denn der würde bedeuten, 18 World Tour Teams sind gesetzt für die großen Rennen nächstes Jahr. Die drei Teams danach, meines Informationsstands, dürfen haben die Erlaubnis, bei allen World Tour Rennen an den Start zu gehen, außer sie lehnen selbst ab. Also dieser 21. Platz, der im Moment mit einem relativ stabilen Punktevorsprung besteht auf den 22., würde bedeuten, nächstes Jahr wäre Giro, Tour, Vuelta und die großen World Tour Rennen alle safe. Man müsste sich nicht auf Wildcards verlassen. Wie viel beschäftigst du dich als Fahrer da mit rein? Oder kriegt ihr auch vom Team mit?
Also ich glaube, grundsätzlich kommt es auf jeden Fall auch ein bisschen darauf an, wie Picknick performt, weil Die sind zwar im Moment hinter uns im Ranking, aber in so sobald die ihr ihre World Tour Lizenz behalten, sind wir quasi dann auf Platz 4, weil dann kein Team nachrutscht als World Tour Team. Aber grundsätzlich, das spielt schon eine relativ große Rolle. Also auch in den Gesprächen um den Rennplan, das Team legt halt extrem großen Wert darauf, dass man halt hauptsächlich Rennen fährt, die einem persönlich auch liegen. Und um da halt auch die maximale Punktzahl irgendwie abzuräumen und halt eigentlich die Spezialisten halt quasi für die jeweiligen Kurse dann dahin zu schicken. Also ich hatte auch zum Beispiel Anfang der Saison Türkei-Rundfahrt, Sibiu-Tour auf meinem Rennplan stehen, und als wenn dann die Strecken vorgestellt werden, dann wurde das halt rausgenommen, ja, wir fahren auf jeden Fall nur mit Bergfahrern dahin, weil wir dann auf TC fahren und wir für einen potenziellen Etappensieg mit dir nur, ich weiß nicht, 20 Punkte bekommen und mit dem GC dann halt 200 oder so. Also das spielt schon eine extrem große Rolle, und dann natürlich, wenn man beim Rennen ist, schaut man halt dann mal nach der Etappe rein, wie viele von den anderen Teams, die halt bei uns drumherum liegen, so gepunktet haben. Aber ich glaube, am meisten spürt das jeder so in der Rennplanung, dass da halt extrem großen Wert drauf gelegt wird, den so, ja, Fahrertyp entsprechend, wie es geht, irgendwie zu besetzen.
Was ja eigentlich immer so sein sollte, ne? Idealerweise, von daher ist es ja jetzt für dich, denke ich mal, eine positive Entwicklung. Sieht man ja auch an deinen Ergebnissen, ne? Dass du da schon gute Rennen zugewiesen bekommen hast, zum Großteil.
Ja, ich schiebe vielleicht noch eine kurze Erklärung nach, weil ich habe es jetzt selber auch erstmal so noch mal kurz mir angeguckt. Das Team, in dem du fährst, ist das viertbeste Pro-Conti-Team im Moment, und Picnic ist relativ abgeschlagen, aber eben als World-Tour-Team auf Platz 28. Da diese World-Tour-Lizenzen aber nur alle 3 Jahre neu verteilt werden, würde Picnic, wenn es diese World-Tour-Lizenz behält, was ja jetzt erstmal normal wäre, ja trotzdem zu diesen ersten 18 zählen, und nicht der 21. Platz würde zählen, sondern das wievielte PKT-Team ihr seid. Und da ist es tatsächlich etwas schwieriger. Mhm. Tudor,
das sind die ersten Q36,
zwei, 5 und Cofidis hinter sich zu lassen, die schon tatsächlich stabil mehr Punkte haben.
Ja. Man muss aber dazu auch sagen, dass ja Picnic im Moment auch eine schwierige Phase durchmacht. Die haben ja auch, glaube ich, nur ein Jahres World Tour Lizenz. Mhm. Also wenn
das aber kann halt das dann auch kann sein, man dass halt sich, von
ja, das ist halt, es ist halt alles ja. Nicht sicher zu sagen.
Mhm. Aber da jetzt gerade nochmal kurz eine Nachfrage. Wenn Picnic die Lizenz behält, also 18 World Tour Teams, ist es dann die besten 2 oder die besten 3 pro Quantity, also pro Teams?
3.
Besten 3.
Oder?
Ja, ich glaube auch 3, ja.
Okay, weil. Okay, weil ich kann es nur mit 2. Okay, dann müssen 3. Okay. Gut.
Ja, da du schon, seit du geboren wurdest, Besenwagen hörst, stellen wir doch noch mal ein paar Besenwagen-Klassiker-Fragen. Vielleicht hast du wahrscheinlich schon mehrere Besenwagen- oder Hungerast-Geschichten gehört. Vielleicht fällt dir ad hoc auch was Gutes ein, was dir selbst schon widerfahren ist in deiner Geradsportkarriere.
Hungerast-Geschichten?
Gibt's nicht.
Boah, doch, ich glaube schon. Wenn man so im Winter immer im Sauerland bleibt, dann wird das,
kommt die
das
automatisch.
Auf keinen Fall ausbleiben.
Ja. Ja. Ja, also mir fällt jetzt pauschal gar nicht so extrem ein. Aber ich bin öfter mal so, dass ich im Training am Struggeln bin, so mein Carb-Intake, so der Trainingseinheit entsprechend so anzupassen.
Ohne Begleitauto, und, ist es auch echt schwierig. Also jetzt mal ernsthaft, ne, so über 4 oder 5 Stunden, wenn du da irgendwie dann selbst so einen High-Carb-Tag machen willst, das musst du mal mitschleppen. Also das ist schon nicht ohne.
Ja, Lenkertasche.
Ja, das stimmt. Nee, sowas mache ich mir
auch gar keinen Fall halt dran. Oder man muss halt zu dem Bäcker mit dem Mammut.
Ja, genau.
Okay, aber, ja, aber wenn Entschuldigung, okay.
Ja, also ja, ich habe da schon öfter mal, dass ich mit ziemlich großem Hunger irgendwie nach Hause komme. Aber jetzt nicht, ich würde sagen, ich kann mich eigentlich ziemlich gut durchquälen, dass ich jetzt nicht irgendwo am Straßenrand stehe und da so eine coole Geschichte von erzählen kann.
Okay, dann welche Musik, also welchen Song würdest du auf eine Playlist packen? Machen wir da mal weiter.
Was ist das für eine Playlist? So eine Pre-Race-Playlist oder?
Naja, also ich würde, welchen Song würdest du jetzt gerade gerne hören, um zum Training
allgemein
zu gehen?
Allgemein, ja.
Boah, also ein Song, ich höre im Moment relativ häufig dieses Self-Aware. Das ist ja so ein neuer Song, Self-Aware, ich weiß gar nicht, von Tempa City oder so, den finde ich ziemlich cool. Da gibt es auch so einen Techno-Remix. Also ich höre irgendwie eigentlich immer was mit so ein bisschen so Dance-Music oder so, aber grundsätzlich habe ich jetzt keinen extrem Musikgeschmack.
Ja gut, der wird schon draufgepackt auf die Playlist von unserem Angestellten, unentgeltlich angestellten Playlist-Manager. Herzlichen Dank, geht raus.
Ja, gerne.
Und ich meine, jetzt eigentlich so meine letzte Frage, auch wenn du noch jung bist und das wahrscheinlich nicht verscherzen willst, aber ich versuche es trotzdem mal. Gibt es einen Rennfahrer, der dir richtig auf den Sack geht?
Ich habe echt in Vorbereitung da versucht, über nachzudenken, weil ich die Frage ja schon mal gehört habe. Aber ich glaube, niemand, also ich glaube, es gibt halt so ein paar, die im Feld so schon so einen Ruf haben. Und da kann ich mich größtenteils auch anschließen. Aber ich habe jetzt noch keinen persönlichen, der da irgendwie raussticht, wo ich sagen würde, mit dem fetze ich mich jedes Mal im Rennen. Aber es gibt da ja immer so ein paar Kandidaten.
Ich habe auf jeden Fall früher so aus Bundesliga-Rennen habe ich immer so von anderen Teilnehmern schon gehört, so, oh, Tobi Müller, ey. Der bombt auf jeden Fall auch richtig rein am Schluss immer, habe ich immer gesagt, so, ja gut. Der fährt ja auch vorne rein dann.
Ja, also ich versuche eigentlich immer so, ich nenne es immer kalkuliertes Risiko. Also wenn ich würde jetzt 150 Kilometer vorm Ziel, ich bin eigentlich immer relativ da entspannt. Also ich sehe da also so Leute, die halt auf Teufel komm raus irgendwie Lücken zumachen oder so. Gerade okay, jetzt als Neopro hat man da vielleicht auch eine schlechte Position. Aber ja, im Finale muss man halt da auch mal irgendwie sich den Respekt verschaffen, weil sonst wird man da halt auch gar nicht in irgendwelche Lücken reingelassen, wenn man halt im Sprintzug gegen Bora fährt und die machen halt die Lücke zu, weil die einen halt nicht kennen, weil die sich dann denken, ja, wo kommt der denn jetzt her? Das ist ja bestimmt auch irgendeiner, der legt sich in der nächsten Kurve ab. Muss man halt dann irgendwie wie gucken. Aber ich würde mich jetzt, ich glaube, ich bin jetzt keiner, der...
Das wäre eigentlich meine letzte Frage, die habe ich vorhin schon, ist mir die gekommen. Kannst du so ein bisschen den Modus beschreiben, aus dir selbst heraus, wie du in so die letzten 3 oder 5 Kilometer von so einem Rennen reingehst? Weil man muss ja schon so ein bisschen Schalter umlegen.
Ja, also das sage ich auch immer, wenn mich Leute fragen, so wie man im Sprint fährt. Ich glaube, in dem Moment, wenn man sich in den letzten 3 Kilometern von oben anschauen würde, dann könnte man sich selber, glaube ich, nicht dabei zugucken. Oder auch in gewissen Abfahrten, wo man dann halt einfach nicht drüber nachdenken darf, was man da gerade eigentlich macht. Mit 70 neben irgendwelchen Bordsteinkanten und parkenden Autos und Bahnschienen. Aber grundsätzlich kommt man da in so eine Zone, dass man sowas eigentlich extrem ausblendet und man sieht eigentlich nur die Fahrer um sich herum. Es basiert natürlich auch alles so ein bisschen darauf, dass man sich denkt, okay, die Leute um mich herum wollen jetzt halt auch nicht stürzen und dann halt so ein, ja, ich mach dir Platz, du machst mir Platz Ding versuche ich da eigentlich immer so ein bisschen so zu fahren. Und dann, ja, als jemand, der jetzt halt nicht im Sprint so von vorne fährt, mit meiner Gewichtsklasse, was ich in Brüssel gemacht habe, aber muss ich halt dann immer eher so Hinterrad springen, dann so ein bisschen sich da durch die Lücken durchmogeln, aber einfach totaler Fokus.
Alrighty, dann ja, freuen wir uns, dass wir einen langjährigen Hörer hier endlich auch zu Gast hatten. Wir sollen ja, wir haben, kriegen manchmal Feedback, dass wir mal Hörer einladen sollen. Finde ich auch gut. Aber nee, der hat schon seinen Posten hier sich hart verdient und erarbeitet. Und ich denke, da ist auch Potenzial für mehrere Besuche in Zukunft da. Ich freue mich sehr, wenn das wieder der Fall ist. Natürlich bin ich auch selbst Fan mittlerweile als unter anderem für den Sponsor tätige Person. Finde das richtig cool. Finde das auch geil, dass du schon in deinen ersten Profivertrag starten durftest dieses Jahr. Und wie gesagt, da denke ich mir schon seit der U19-Zeit, dass das definitiv der Fall sein muss. Und ja, danke für deine Zeit heute.
Ja, danke dir. Wir beide kennen uns aber schon, das weiß ich noch, als ich in der U17 mit dem NRW-Team auf dem Lehrgang war. Da haben wir auf dem Müngersdorfer Sportpark zusammen Stretching gemacht. Und das ist meine abschließende Anekdote, wie wir uns kennengelernt haben.
Mit Thorsten Schmidt.
Ganz genau, ja. Ich glaube, das müsste 2020 oder so gewesen sein. Oder vielleicht sogar noch eher. Kann sogar sein, dass es noch eher war.
Irgendwann mal auf dem Fußballplatz Cycling-spezifische Szenen gemacht.
Ja.
Auf Anfrage aus dem NRW-Kader. Geil. Jo.
In dem Sinne. Wir sehen uns. Ciao.
Vielen Dank, dass du dabei warst, Tobias. Ciao, ciao.